Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch diesmal, wie immer, mit Florian.
Und mit Ruth. Schönen guten Tag, schönen guten Pi-Tag. Heute ist internationaler Pi-Tag, zumindest wenn heute der Tag ist, an dem diese Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr es irgendwann später anhört, dann ist nicht mehr internationaler Pi-Tag, aber heute ist noch der 14. März. Und wenn man es einmal im Jahr so komisch schreibt, wie die Amerikaner Daten komisch schreiben, dann ist jetzt heute 3.14. Und das ist der Anfang der schönen Zahl Pi. Und wenn ihr wissen wollt, warum wir uns darüber auslassen, erstens, weil Pi cool ist, weil Mathematik wichtig ist und weil sowohl Ruth als auch ich Mitglied im Verein der Freunde der Zahl Pi sind.
Ja, ja, ja. Und für die, die jetzt glauben, das ist auf Florians Mist gewachsen. Nein, ich war zuerst dabei.
Du warst zuerst dabei. Ja, ja, du hast quasi fast Gründungsmitglied, oder warst du? Du warst Gründungsmitglied, oder?
Nein, ich war kein Gründungsmitglied. Aber ich hatte ein Nahverhältnis zum Gründungsmitglied.
Zum Präsidenten.
Mitglied, wie sagen wir das? Zum Gründer, genau. Zum Präsidenten, der immer noch Präsident auf Lebenszeit, Ehrenpräsident auf Lebenszeit ist. Es hat ein bisschen was Diktatorisches, aber
naja. Ihr könnt euch gerne auf der Homepage pi314.at weiter darüber informieren und auch, was man so macht als Mitglied im Verein der Freunde der Zahl Pi, warum es durchaus relevant und interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Das hat einerseits mit reinem Spaß und der Freude zu tun, andererseits mit Vermittlung von mathematischem Wissen an Kinder, an Menschen. Und wer gern Mitglied werden möchte, kann das auch tun. Dazu muss man 100 Nachkommastellen auswendig aufsagen in Anwesenheit eines Pi-Botschafters. Und ich wäre Pi Botschafter, falls jemand
Sind
das machen
die
möchte.
Botschafter anwesend hier? Einer, mindestens.
Ja. Und ich habe es unter anderem deswegen erwähnt, weil ich habe vor kurzem ein nettes Geschenk bekommen, das ich dir irgendwann mal weiterreichen wollte. Also eigentlich ist es mir geschenkt worden, aber ich habe gedacht, du freust dich auch drüber. Vielleicht können wir es immer so mal jährlich austauschen. Nämlich Reinhard von unserem befreundeten Podcast Methodisch Inkorrekt, der ja eine Zeit lang hier gleich nebenan in Mödling gewohnt hat und jetzt wieder zurück nach Deutschland gezogen ist, hat mir ein Buch geschenkt, das ein bisschen der wunderbaren Bibel ähnelt. Die Bibel, wer es nicht kennt, das kann man nicht kaufen, die Bibel. Man findet sie auch nicht in Hotelzimmern, man muss sie besitzen. Und ich besitze eine Bibel, ist ein Buch, in der zumindest in meiner Version 1 Million Nachkommastellen von Pi aufgeführt sind und sonst nichts. Also ein sehr, sehr reduziertes Buch, aber ein schönes Buch. Und das Buch, das Reinhard mir gegeben hat, ist auch so ähnlich wie die Bibel. Das enthält 1 Million Nachkommastellen von Pi und einen Fehler. Aber es wird nicht gesagt, wo.
Das ist ja urcool. Hast schon geschaut, ob es in den ersten 3 Zeilen ist?
Ja, die paar, die ich kenne, da habe ich ihn nicht gefunden, den Fehler.
Ich konnte mal 314.
Ja, ich auch.
Das waren die ersten 3 Zeilen der Bibel und noch 14 weitere.
Ja.
Oh Gott.
Ja.
Na, es ist wunderschön. Übrigens, Darling, deine Bibel ist im Moment gerade in meinem Bücherregal.
Ich habe mehrere Bibels, aber
was?
Du hast die schöne Ausgabe, glaube ich, ja.
Du hast mehrere?
Ja.
Woher?
Die haben mir Leute mal geschenkt.
Ich wollte mir mal eine kaufen, aber wie du sagst, die gibt's ja nicht mehr. Die gab's irgendwie mal.
Das war so ein Kurzprojekt. Aber die schönste Ausgabe hast du jetzt momentan, das stimmt, ja.
Oh, immerhin. Das ist ja schon mal was wert. Es ist ein wunderschönes Buch. Ich würde es jetzt gar nicht als reduziert bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich meine, was kann schöner sein als 1 Million Nachkommastellen der wunderbaren Zahl Pi? Und es ist auch, bitte schaut euch die Webseite an. Es ist sehr lustig, weil es gibt da sehr viel Information, also voll viel Information auch für Lehrkräfte, nämlich übrigens, keine Lessonplans oder so, aber da kann man sich erkundigen, wie das andere Leute mit Jugendlichen in Schulen zum Beispiel gemacht haben und so weiter. Es gibt doch ganz viele jugendliche Mitglieder.
Ja, und mich erschrecken, die Homepage ist irgendwann so in den, so späten 1990ern gemacht worden und so schaut sie immer noch aus.
Und es sehen auch, und darauf wollte ich hinaus, Bilder von damals, von unseren Aufnahmeprüfungen und so weiter und so fort. Wunderbare, wunderschöne Bilder von der Weihnachts-Pi-Baum-Aktion zum Beispiel, wo ich meine Aufnahmeprüfung gemacht habe. Hat auch einen leichter, anarchistischen und definitiv illegalen Charakter. Das war definitiv illegal, aber
Ja, ist schon verjährt. Krieger,
da kein Richter. Ja, schaut euch das an. Das ist sehr lustig, ja.
Alles Gute zum Pi-Tag und jetzt darfst du mit der Astronomie weitermachen.
So, wir fackeln überhaupt nicht lange rum. Nein. Es gibt nämlich urviel Neuigkeiten.
Ja.
Ich habe, also es ist mir schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen, was das Hauptthema sein soll.
Na, ich bin gespannt.
Weil es schon wieder so, es gibt schon so viele Neuigkeiten schon wieder. Und es ist, ich muss es leider zugeben, es ist schon wieder ein bisschen James Webb Space Telescope lastig. Aber was soll ich denn machen?
Ja.
Es liefert die ganze Zeit Unglaubliches und Spektakuläres. Zum Beispiel,
ja,
damit legen wir gleich los. Kannst du dich erinnern an GNZ-11?
Ich glaube nicht. Also wenn du mehr, das gibt es dann schon, aber...
Die vor den Zeiten des James Webb entfernteste beobachtete Galaxie.
Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, aber Namen kann ich
nicht. Einmal schon vorgekommen ist in einer Folge dieses Podcasts bei einer Rotverschiebung von 11. Und das war damals die frühesten beobachtete Galaxie, die wir, am weitesten entfernte Galaxie, die wir kennen und beobachtet haben. Aber sie hatte ja damals nur eine photometrische Rotverschiebung. Also ihre Entfernung, ihre Rotverschiebung war nur mit ein paar Helligkeitsdatenpunkten da irgendwie angenähert, sagen wir jetzt mal. Und jetzt hat James Webb ein Spektrum aufgenommen von dieser Galaxie. Und zwar ein wunderbares, wunderschönes, deutliches, eindeutiges, klares Spektrum. Man glaubt es gar nicht, wenn man das sieht, dass das eine Galaxie ist, die mittlerweile ungefähr 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Also es ist wunderschön, ja. Wenn ihr ein Bild findet, es ist halt natürlich in dem Paper drinnen, aber es gab auch einen Press Release und so, und da war das Bild auch drinnen. Und sie ist nicht ganz so weit weg wie gedacht, aber fast. Also ihre echte Rotverschiebung ist 10,5 statt 11. Na ja.
Aber zumindest hat man jetzt wir müssen jetzt die Details nicht wieder aufrollen, aber wenn Sie alle daran erinnert haben, aber zuerst hat man es mit einer Methode die Entfernung festgestellt, die ein bisschen ungenau war. Jetzt kennt man die Entfernung mit einer deutlich genaueren Methode und weiß, dass das jetzt nicht irgendwie grober Fehler war, sondern dass die wirklich weit weg ist.
Dass die wirklich, wirklich weit weg ist. Und weil man ja jetzt dieses Spektrum, also diese genaue Farbverteilung quasi, die diese Galaxie an Licht, das diese Galaxie ausstrahlt, kennt, kann man damit auch sich anschauen, was ist da drin. Und da das so ein gutes Spektrum war, haben sie gleich ein bisschen eine Analyse gemacht. Diese Galaxie hat sehr starke Emissionslinien. Das heißt, was in dieser Galaxie drinnen ist, das ganze Material, das ganze interstellare Medium, der ganze Wasserstoff, der da in dieser ganz, ganz jungen Galaxie drinnen ist, muss stark ionisiert sein, also schon quasi von den jungen Sternen, die da davor entstanden sind, aufgeheizt und so weiter, ja, und viel stärker als erwartet. Es ist einfach in dieser Galaxie viel mehr los, als wir gedacht haben. Und sie hat extrem viel Stickstoff.
Okay.
Und das ist ungewöhnlich, weil der Stickstoff ist ein Element, das quasi nicht durch die normalen Supernova-Explosionen entsteht, die massereichen Sterne, ja, die riesen fetten Sterne, die ganz schnell kurz leben, schnell wieder explodieren und so, da entsteht viel Sauerstoff zum Beispiel, aber der Stickstoff, der entsteht eigentlich erst später, also das erwartet, dass der erst in der nächsten Generation quasi von den langsameren Supernova-Explosionen entsteht. Und es ist aber in dieser Galaxie schon extrem viel Stickstoff drinnen. Was sieht man an einer fetten Stickstoff-Emissionslinie?
Entsteht Stickstoff tatsächlich nur bei Supernova-Explosionen?
Nein, aber halt von Mengen,
okay,
und so weiter her. Ja, Mengenverhältnisse, es geht da auch immer um Emissionslinienverhältnisse. Wie stark ist die Emission von einem Element, wie stark von einem anderen? Und es ist einfach viel mehr Stickstoff drinnen als erwartet. Und man würde andere Elemente quasi stärker erwarten als diesen Stickstoff am Anfang des Universums, weil der Stickstoff erst quasi ein bisschen später irgendwie dazukommt in den großen Mengen. Ja. Das heißt, es ist irgendwie alles ein bisschen anders als gedacht. Und Es gibt sogar Hinweise darauf, dass diese Galaxie möglicherweise ein supermassereiches schwarzes Loch enthält.
Ja, aber das ist doch klar, oder? Das muss doch
ja,
auch drin sein.
Ja, aber wir sprechen hier von einer Galaxie, die 400 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert.
Ach so,
das ist sehr, sehr, sehr früh.
Okay, ja, du hast recht.
Na, und dann eigentlich ist, also wir glauben, dass diese supermassereichen schwarzen Löcher in den Galaxien quasi schon sehr früh entstanden sind und sich quasi mit den Galaxien mitentwickeln, aber vielleicht nicht so von ganz von Anfang an. Ne? Und das ist jetzt irgendwie so, dass sie durch eben die Verhältnisse von den verschiedenen Emissionslinien, ja, wie viel von welchem Element da ist, auch Rückschlüsse darauf ziehen können, ob da möglicherweise ein schwarzes Loch für diese Emission verantwortlich ist. Und es ist blöderweise so genau irgendwie an der Grenze, genau an der unteren Grenze, wo man sagt, ja, da könnte eins sein. Mhm. Es ist aber nicht klar, ob es wirklich da ist. Es ist halt wieder mal so ein typischer Fall, wo man sich denkt, na gut, man braucht noch längere Beobachtungen, noch mehr Daten und so weiter. Ja.
Hätte das jetzt irgendwelche dramatischen Auswirkungen auf unser Verständnis der Galaxienentstehung, wenn wir wüssten, dass da fix ein schwarzes Loch ist?
Na, dramatisch wäre es nicht, aber es wäre unerwartet.
Okay.
Also es ist auch, das Spektrum dieser Galaxie ist ungewöhnlich. Das ist auch eine ungewöhnliche Galaxie. Das ist eine der fettesten, massereichsten Galaxien, die es zu dieser Zeit gab. Sonst hätten wir sie nicht gesehen. Also es ist klar, das ist keine Durchschnittsgalaxie. Das ist ein Monster. Aber es ist ein unerwartetes Monster. Es ist ein Monster, das auf eine andere Art monströs ist, als wir es erwartet haben. Es ist einfach so, dass die ersten Galaxien dann vielleicht irgendwie doch ein bisschen anders sind, als wir uns das gedacht haben. Und vor allem deutet sehr viel darauf hin, dass die Dinge schon ein bisschen früher losgegangen sind. Dass es am Anfang, dass die Entwicklung Sterne dieser frühen Galaxien ein bisschen schneller abgelaufen ist, als wir das erwarten. Das heißt, es ist schon spektakulär, es ist aber nicht jetzt, es ist nicht dramatisch. Also es ist nicht irgendwie so, dass das, wow, das wäre unmöglich, sondern es wäre erstaunlich, ja, dass das schon so ist.
Erstaunlich ist ja auch okay.
Erstaunlich ist auch super. Erstaunlich ist besser als unmöglich.
Ja.
Apropos unmöglich, ja. Das bringt uns gleich zur zweiten James Webb-Neuigkeit, nämlich hat James Webb unmögliche Galaxien entdeckt. Hast du diese Schlagzeile gelesen?
Ich glaube.
Ja, das war auch überall.
Ich habe den Artikel nicht, die Schlagzeile ist mir irgendwie untergekommen, aber.
Ja, und das war tatsächlich ein Nature-Artikel. Also es ist tatsächlich quasi publiziert und Dings und so fort. Es ist
unmöglich.
Nein, nein. What did you think? Nein, überhaupt nicht mit dem Wort unmöglich. Es ist, der Titel lautet A Population of Red Candidate Massive Galaxies 600 Mega Years After the Big Bang. Also sie haben eine Population, ein Grüppchen an roten Kandidaten Galaxien mit viel, viel Masse gefunden, ungefähr 600 Millionen Jahre nach dem Urknall.
Okay, und was ist daran besonders?
Warum sind die unmöglich? Ja. Sie haben, wenn man sich genau anschaut, die Veröffentlichung, 6 Galaxien gefunden, die möglicherweise eine Masse von mehr als 10 hoch 10 Sonnenmassen, also 10 Milliarden Sonnenmassen haben. Und eine davon, eine dieser 6, hat möglicherweise eine Masse von 10 hoch 11 Sonnenmassen, also 100 Milliarden. Das ist die Größenordnung von der Milchstraße.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht ungewöhnlich für eine Galaxie, weil unsere Milchstraße hat mehr Masse als das, was du gerade aufgezählt hast.
Ja, aber es geht um die Sternmasse, nicht um die Gesamtmasse. Und so von Sternmasse hat unsere Milchstraße 2 bis 3 mal 10 hoch 11.
Ja,
also
ja,
aber 200-300 Milliarden mal die Masse der Sonne. Und das ist in der Größenordnung von der Milchstraße.
Ja, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass da irgendwas unmöglich ist, weil es ist halt eine Galaxie. Die hat
ja,
halt
es ist halt
Masse.
Eine Galaxie. Ja, aber wir sprechen wiederum von einer Zeit von 600 Millionen Jahren nach dem Urknall. Also kurz nach dem GNZ-11, nach der ersten Monstergalaxie, am weitesten entfernten Monstergalaxie, die das James Webb jetzt bestätigt hat quasi. Das ist eine Zeit, in der da sollte es diese großen, fetten Galaxien noch gar nicht geben. Also man hat bis jetzt davor, ja, bis jetzt hat man nur Galaxien in dem Rotverschiebungsbereich, in dem frühen Universumsbereich, um den es da geht, hat man Galaxien mit nur 10 bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen gefunden oder darunter. Das war die obere Grenze bis jetzt. Ja. Mhm. Und es ist hier nochmal ein Faktor 10 mehr.
Okay.
An Masse, die diese Galaxien, diese Handvoll an Galaxien da anscheinend hat. Das heißt, es ist von den Simulationen her, von den kosmologischen Simulationen, von dem Modell, von unserem Modell, wie sich die großen Strukturen, wie und wann, ja, sich die großen Strukturen im Universum gebildet haben, viel zu früh für solche riesigen Massenansammlungen, ja. Galaxien bilden sich ja quasi Stück für Stück, Schritt für Schritt, Lego-Bausatz, ja. Zuerst die kleinen, die langsam wachsen und dann langsam immer, immer größer werden. Und es ist einfach, ja, 500, 600 Millionen Jahre, das ist zu kurz für eine 100 Milliarden Sonnenmassen-Galaxie.
Naja, offensichtlich nicht.
Offensichtlich nicht. Tja, Frage.
Naja, also wenn die Galaxien, die können ja nicht unmöglich sein, weil die sind ja da. Also wenn, dann ist höchstens unser Verständnis von der Galaxienentstehung falsch. Das ist ja ganz oft so bei diesen Schlagzeilen. Das heißt immer, wie unmöglich ist, was auch immer entdeckt. Wenn es da ist, kann es nicht unmöglich sein. Dann haben wir da irgendwie was falsch verstanden.
Stimmt. Das ist die erste Möglichkeit. Entweder, also genau, das hört man ja auch immer, wenn man mit Theoretikern redet, also finde ich gut, dass du jetzt da auf der Seite der Beobachter bist, weil die Theoretiker sagen immer, das geht nicht. Und ich, Beobachter sagen, ich habe es aber beobachtet.
Ja, natürlich kann auch die Beobachtung falsch sein, klar, aber
ja.
Davon bin ich jetzt halt nicht ausgegangen, dass das irgendwie grundlegend falsch ist.
Es ist nicht grundlegend falsch, aber worum geht's hier? Wir haben Galaxien beobachtet. Dass diese Galaxien Galaxien sind, ist ziemlich wahrscheinlich. Also ist einmal, ich beobachte die, aber das sind alles nur wiederum photometrische Beobachtungen. Da gibt's keine Spektren, keine genauen Daten. Es gibt ein paar Datenpunkte, es gibt ein paar Messungen der Helligkeit dieser Galaxien in ein paar verschiedenen Farben, ja? Und von diesen Helligkeiten in ein paar verschiedenen Farben, da versucht man dann ein ganzes Spektrum dran anzupassen, ja, eine ganze Energieverteilung einer ganzen Galaxie dran anzupassen, die aus einer Mischung von ganz vielen verschiedenen Sternpopulationen, ja, verschiedenen Sterngenerationen besteht. Und das passe ich an meine, weiß ich nicht, 7 Datenpunkte oder wie auch immer ich habe, ja. Und die Modelle dieser Sternpopulationen, ja, um die Masse zu bestimmen, die haben sowieso schon riesige Unsicherheiten. Also die haben schon im lokalen Universum, ja, immer oft einen Fehler, also wenn ich nur photometrische Informationen habe, ja, wenn ich nur Helligkeitsinformationen habe allein, dann haben die schon mal einen Fehler von, sagen wir mal, grob so ein Faktor 2. Ja.
Okay, dann nehme ich alles zurück. Die Beobachter haben Scheiße gebaut, die Theorien sind richtig.
Und hier noch dazu ist das Ganze, also die ganzen Modelle, wie ich auf die Masse komme, das ist ja das Grundproblem. Ich beobachte immer nur das Licht, nicht die Masse. Ja. Und um die Masse quasi zu beobachten, brauche ich idealerweise Masse, die verursacht die Bewegung. Ja. Also ich brauche eine Messung der Bewegung von den Dingen in dieser Galaxie. Ich brauche eine dynamische Massenbestimmung, ja. Da schaut, die Sterne in dieser Galaxie bewegen sich so und so schnell und dann kann ich eine viel genauere Massenbestimmung machen. Wenn ich nur das Licht beobachte, muss ich da voll viele verschiedene Modelle, Annahmen und so weiter reinfließen lassen, ja. Und da habe ich einfach einen riesigen Ungenauigkeitsfaktor, ja. Und vor allem auch systematische Fehler, die ich wahrscheinlich noch gar nicht kenne, ja. Ich habe da Sternmodelle, die aus dem lokalen Universum da sind oder die da kalibriert wurden an unserem lokalen Universum und versuche die an eine Galaxie anzuwenden, die 500 oder weniger Millionen Jahre alt ist. Ja.
Dynamisch, also Sternbewegungen oder irgendwas sehen kann James Webb nicht in der Entfernung. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, vor allem halt auch die Auflösung ist halt auch ein bisschen das Problem. Ja. Also wenn du musst ja dann quasi innerhalb, was du siehst, ist quasi das Licht von der ganzen Galaxie auf einmal. Und dann kannst du schon da irgendwie eine Energieverteilung, ein Spektrum draus kriegen, das halbwegs gut ist. Aber was du für die Bewegung brauchst, ist ja ein Spektrum an verschiedenen Orten innerhalb dieser Galaxie. Und dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber schauen wir mal. Also von den Instrumenten her würde ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unmöglich, das hinzubekommen, aber man braucht auf jeden Fall mehr Daten. So wie immer. Also, ist alles nicht ganz so unmöglich. wie es sich dann anhört. Sowohl durch, von der Theorie her, als auch von der Beobachtung her. Es ist irgendwie, ja, ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
Okay, na gut.
Bist du beruhigt?
Lass mal es durchgehen, ja.
Lass mal es durchgehen.
Müsst ein bisschen nacharbeiten sonst.
Und da gibt es noch eine dritte Vorgeschichte, die ich sehr lustig gefunden habe. Es geht diesmal nicht um Beobachtungen von James Webb, sondern good old Hubble.
Okay.
Und zwar, was hat Hubble beobachtet? Hubble hat beobachtet, wie ein super massereiches schwarzes Loch aus seiner Galaxie herausgeschleudert wurde.
Okay.
Naja, auch nicht ganz. Das war die Schlagzeile. Hubble hat beobachtet, hat ein, naja, wie soll man sagen, eine Art Strich beobachtet. Die Realität ist immer ein bisschen anders als die Schlagzeilenwelt. Aber es ist natürlich, es ist schon cool. Also es ist ein Streifen, der von einer anderen Galaxie quasi weg zeigt. Und dabei soll es sich um neu entstandene Sterne halten, die von einem schwarzen Loch, das sich da durch Gaswolken durchgepflügt hat, irgendwie, da komprimiert worden sind, diese Gaswolken, ja, und dadurch die Sterne entstanden sind, die neuen. Ja. Und dieser Strich, dieser Streifen ist ziemlich groß, also 200.000 Lichtjahre im Durchmesser, also größer als die Milchstraße. Das ist groß, ja. Und ist noch recht jung, ist irgendwie ein paar Dutzend Millionen Jahre alt. Und es ist irgendwie so, dass die Sterne an der Spitze dieses Streifens viel jünger sind. Und die eher am Anfang sind schon ein bisschen älter. Und es soll auch quasi so, man sieht, dass dieser Streifen an seiner Spitze ein bisschen schmäler ist, ja, also fokussierter quasi und heller, und nach hinten geht der Fächer, das sich so ein bisschen auf.
Und
ja, also
hinten kann ist so der Teil, der von der Galaxie wegzeigt.
Nein, der zur anderen Galaxie hinzeigt.
Das verstehe ich jetzt nicht, warum. Ich hätte es gedacht, wenn das da wieder ein schwarzes Loch irgendwo durch die Gegend rumsaust und Sternentstehung auslöst, dann hätte ich gedacht, dass dort, wo es losgeflogen ist, dass da viel Sternentstehung ist, und wenn es weiter wegfliegt, ist weniger Sternentstehung.
Naja, es kommt aber an, wie viel Gas da war. Also es ist eher so, dass die, wenn es fliegt los, es steigt in den Zug ein und es fliegt los und es entstehen Sterne und es fliegt weiter und es entstehen Sterne und es fliegt weiter. Und die Sterne, die als erstes entstanden sind, sind schon ein bisschen älter dann, als die, die quasi dort entstanden sind, wo es gerade erst vorbeigeflogen ist.
Okay. Ja?
Und was sie behaupten, was die Autoren dieser Studie behaupten, ist, dass es eine Interaktion, ne, zwischen zwei Galaxien ist, die sie da beobachten, und wo durch diese Interaktion das schwarze Loch der einen Galaxie rausgeschleudert worden ist, und sich jetzt quasi da von der Galaxienverschmelzung, von der Crime Scene da irgendwie wegbewegt und super rasant, ja, mit 1600 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum rast und eine Spur, nicht der Verwüstung, sondern eine Spur des neuen Lebens sich zieht.
Ja, spannend. Ich würd dir jetzt gern ein Buch dazu empfehlen, aber wenn ich jetzt genau erzählen müsste, worum es geht, dann würde ich dich spoilern. Das Problem ist, wir reden vielleicht mal ein andermal drüber oder privat drüber, das sind 6 Teile insgesamt, und der Teil, der dir wahnsinnig gefallen würde von dieser Science-Fiction-Serie, ist im letzten Teil. Und da geht's auch um schwarze Löcher, die aus Galaxien geschleudert werden, unter anderem. Aber ich weiß nicht, ob du bereit bist, 5 Science-Fiction-Bände zu lesen, um den letzten zu lesen.
Das ist wieder so typisch. Florian sagt, ich empfehle dir ein Buch. Und dann kommt man drauf, es sind in Wirklichkeit 27.
Ja, da kannst du noch überlegen, vielleicht erzähle ich dir beim nächsten Mal privat drüber, aber ich weiß, also das Letzte, das wird dir auf jeden Fall wunderbar gefallen, das stellt alles auf den Kopf, was du über Galaxien zu wissen geglaubt hast. Ich meine, es ist ein Science-Fiction-Buch, also ist ja nicht wahr, aber es ist eine sehr schöne Vision, die da gezeigt wird in dem Buch.
Okay. Ja, ich habe eh schon lang keine Science-Fiction mehr gelesen, das wäre vielleicht mal wieder nett, ja.
Das ist die sogenannte Eschaton oder Eschaton Sequenz von John C. Wright. Hat 6 Bände, und der Band 6, den ich gemeint habe, heißt Count to Infinity, und der erste Band heißt Count to a Trillion, und die dazwischen heißen auch irgendwie. Also wenn ihr wollt, lest das mal und ich werde es dir dann nochmal genauer erklären, worum es geht und warum es vielleicht sich lohnt, den letzten Teil zu lesen.
Okay, na, solange ich nicht bis unendlich zählen muss, ist alles in Ordnung. Okay, why not? Let's try. Was uns zu unserer Hauptgeschichte bringt. Na, ich fand diese Geschichte mit dem rausgeschleuderten schwarzen Loch auch ganz nett, weil es wird jetzt in weiterer Folge auch um schwarze Löcher gehen.
Okay.
Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angekündigt, dass es möglicherweise noch mehr um diese Black Hole Dark Energy Geschichte gehen wird.
Okay, was ist die Black Hole Dark Energy Geschichte?
Na, da hast du doch das letzte Mal
geredet. Ja, weiß ich, was ich erzählt habe letztes Mal. Ach ja, dass diese es komische Arbeit, darum, dass das dunkle Energie schwarze Löcher schwerer macht oder irgendwie sowas.
Es geht darum, dass schwarze Löcher selbst möglicherweise unter ganz bestimmten Umständen und Voraussetzungen und kosmologischen Annahmen selbst die Quelle der dunklen Energie sein könnten.
Okay. Gut, ja, dann bin ich gespannt, was du erzählst.
Also Black Holes, sie heißen nicht dunkle Löcher, sonst was dunkle Energie, dunkle Materie. Es gibt da alles, was die dunklen, nicht leuchtenden Dinge im Universum betrifft, jede Menge Mysterium und Unklarheiten. Aber ich finde, es ist eigentlich eine super interessante Geschichte. Es ist, die Idee ist auch super interessant. Es ist die beobachtungstechnische Umsetzung ein bisschen fragwürdig, aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Idee. Worum geht's? Es geht um die dunkle Energie. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt ins Detail gehen sollen mit der Erklärung, warum brauchen wir die überhaupt und so weiter. Haben wir da schon mal irgendwie?
Ja, wir haben schon oft über dunkle Energie gesprochen. Schon, also ich werde in den Shownotes, kann ich verweisen auf andere Folgen, beziehungsweise ganz kurz lässt das sich einfach erklären. Also brauchen tun wir es eh nicht, aber sie ist halt da offensichtlich. Also wenn es nicht da wäre, hätten wir viel weniger Stress in der Wissenschaft.
Es kommt daher, weil ich schon wieder viel mit Kindern unterwegs war in letzter Zeit und die stellen dann immer so Fragen, wozu braucht man das?
Wir brauchen dunkle Energie deswegen, weil wir festgestellt haben, Ende der 1990er Jahre durch unabhängige Beobachtungen, zwei Arbeitsgruppen haben das unabhängig voneinander herausgefunden, dass das Universum sich nicht nur ausdehnt, das hat man vorher schon gewusst, sondern dass die Expansionsrate immer mehr wird. Also das Universum dehnt sich immer schneller und schneller aus. Die Ausdehnung des Universums ist beschleunigt und wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Es muss eine Ursache geben, warum das Universum sich immer weiter beschleunigt ausdehnt. Und diese unbekannte Ursache trägt die Bezeichnung dunkle Energie. Das ist es im Wesentlichen.
Genau, also der springende Punkt, finde ich, ist der, dass man versteht, es geht nicht um die Expansion, es geht nicht um die Ausdehnung des Universums. Ja. Die ist nicht unser Problem. Es geht um die beschleunigte Ausdehnung.
Genau.
Es geht darum, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar ab einem unbestimmten Zeitpunkt eigentlich, aber etwa 10 Milliarden Lebensjahre ins Universum hinein, also vor ein paar Milliarden Jahren so ungefähr, hat das Universum anscheinend begonnen, sich immer schneller und schneller und schneller auszudehnen.
Ja.
Und der Grund dafür, das hat nichts mit der Anfangsexpansion zu tun, oder vermutlich nicht, ja, und zwar, sondern das ist etwas, was quasi erst später im Universum da irgendwie zum Tragen kommt. Ja. Und wir glauben, dass es damit zu tun hat, dass da dem Raum selbst eine Art von Energie innewohnt, die den Raum dazu bringt, mehr Raum zu erzeugen. Und je mehr Raum da ist, desto mehr Raum erzeugt der Raum. Und dann ab irgendeinem Punkt hast du die Menge an leerem Raum, der da ist, ist so groß, dass einfach immer mehr Raum dazukommt und immer schneller. Und dann kriegst du diese beschleunigte Expansion.
Es muss irgendeine Energie geben, die diese Expansion beschleunigt. Und die Sache mit der Raumenergie, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das damals, wie ich es das erste Mal gelesen habe, verstanden habe. Also wenn man sagt, im Raum ist Energie und der Raum dehnt sich aus, dann könnte man auf die Idee kommen, die Energie verteilt sich dann immer weiter und wird immer dünner quasi. Aber
genau,
die ist quasi konstant. In einer gewissen Menge Raum ist immer fix die gleiche Menge Energie drin. Und wenn das Universum expandiert, naja, dann habe ich nachher zum Beispiel doppelt so viel Raum wie vorher und damit auch doppelt so viel Raumenergie wie vorher. Und dann habe ich 4-mal so viel und dann habe ich 16-mal so viel und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer mehr Energie da und drum beschleunigt die Expansion immer weiter, wenn die Hypothese richtig ist, was sie sein kann. Aber soweit ich weiß, jede Messung oder theoretische Erklärung hat da noch nicht viel geliefert. Also es wäre eine schöne Erklärung, wenn es so funktioniert, weil es eigentlich ganz gut das Phänomen beschreibt. Aber wir haben solche Raumenergie noch nicht gemessen. Und irgendwie, wenn man es quantenmechanisch herleiten will, wie im Raum Energie stecken kann, und das geht quantenmechanisch, also das kann man herleiten, warum da Energie drin sein sollte in einem Stück Raum, wo sonst nichts drin ist. Das Problem ist nur, dass die Quantenmechanik dazu massiv anderen Vorhersagen kommt, als die Messung der beschleunigten Expansion quasi uns zeigt. Also da passt noch irgendwas nicht zusammen.
Und genau um diese quantenmechanische, dem Raum innewohnende Vakuumenergie geht's.
Ha, das ist ja schon, da bin ich gespannt. Ha.
Und zwar, ja, könnte man sich jetzt fragen, ne, wie schwarze Löcher, wie kommt man auf die absurde Idee? Was sollen schwarze Löcher, die alles anziehen, mit der beschleunigten Expansion, also dem Auseinandertreiben des Raums zu tun haben? Das ist ja ganz was anderes. Es geht um die Frage, was genau in diesen schwarzen Löchern drinnen ist. Mhm. Und das wissen wir ja nicht.
Alles, also, ja, alles müssen wir reinschmeißen.
Genau, es ist noch alle, wir wissen, wie viel Masse drin ist, aber wir wissen nicht, was da drinnen genau vor sich geht. Ja, wir wissen zum Beispiel nicht, ob schwarze Löcher tatsächlich eine Singularität haben oder sind oder nicht. Also ob ein schwarzes Loch, ob die ganze Masse in einem schwarzen Loch quasi punktförmig konzentriert ist.
Ich würde sagen eher nicht, weil Punkte sind komisch.
Oder nicht. Genau, Punkt ist komisch. Es ist halt, also irgendwie mathematisch kommt man da drauf. Allerdings nur im quasi Idealfall, im idealisierten, einfachen Fall des schwarzen Lochs. Das ist diese Schwarzschild-Lösung, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ja. Das schwarze Loch bewegt sich nicht, aber das ist wahrscheinlich nicht so. Schwarze Löcher rotieren. Das ist schon ziemlich sicher, dass das so ist. Und in diesem schwarzen Loch drinnen ist da wahrscheinlich irgendwie was anderes los, als wirklich eine Singularität, eine alles auf einem Punkt konzentriertes, komisches Ding. Ja? Und jetzt ist die Frage, oder die Idee, die aufgekommen ist, und die ist ja nicht neu, die gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Ich glaube, die ist irgendwie so in den frühen 90ern mal irgendwie aufgekommen, die Idee, wie man eben von dieser Vakuumenergie, die dem Raum innewohnt, ja, auch quantenmechanisch jetzt, ja, die da hineingebracht hat, könnte es nicht sein, dass in den schwarzen Löchern drinnen auch Vakuumenergie zu finden ist, ja, also dass dieser seltsame gekrümmte Raum, der da in dem schwarzen Loch drinnen ist, dass da eben auch, warum sollte da nicht auch Vakuumenergie drin sein?
Die kommt ja nicht raus.
Die kommen nicht raus, genau. Moment, hold your horses, nicht so schnell, ja? Nicht so schnell. Die Idee ist die, dass wenn diese schwarzen Löcher diese Vakuumenergie enthalten, die eigentlich noch nicht die dunkle Energie ist, ja? Also die ist ganz, ganz anders, hat andere Eigenschaften und bla, bla, bla. Aber das Ding ist, wenn ich das jetzt mathematisch mir anschaue, was da passiert ist, dass ich bekomme ein schwarzes Loch ohne Singularität zusammen. Mhm. Anscheinend. Don't ask me for the details. Aber es gibt, das bringt eine Möglichkeit, eine realistischere Beschreibung eines schwarzen Lochs quasi zu erhalten. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn ein schwarzes Loch auch Vakuumenergie enthält, ja, also nicht nur all die Masse, sondern auch Raum, in dem Energie drinnen ist, und der Raum sich ausdehnt, dann wird auch die Vakuumenergie mehr, und es ist so, dass dann mit der Expansion des Raums sich quasi auch die Energie im schwarzen Loch ausdehnt, okay? Also größer wird. Und wenn ich mehr Energie in einem schwarzen Loch drinnen habe, heißt das quasi, dass ich mehr Masse drinnen habe, weil Energie und Masse sind ja laut Einstein äquivalent.
Wenn ich es sicher, ob ich es verstanden habe.
Die schwarzen Löcher wachsen mit der Expansion des Universums. Also sie werden massereicher. Der Raum dehnt sich aus. Das führt dazu, dass die Vakuumenergie mehr wird. Und die wird auch in den schwarzen Löchern drinnen mehr. Und dann kann ich durch E ist gleich mc Quadrat quasi da Energie, Masse gleichsetzen. Das schwarze Loch gewinnt an Masse.
Okay, also das, der Raum denkt sich jetzt irgendwie, nur weil ich am schwarzen Loch bin, höre ich doch nicht auf zu expandieren. Genau. Wo kommt man denn da hin? Und dann expandiert er vor sich so hin im schwarzen Loch und bleibt dabei im schwarzen Loch, weil der Raum da eh schon so arg gekrümmt ist, dass er quasi nicht mehr rauskommt. Das heißt, alles spielt sich im schwarzen Loch ab. Aber weil der Raum im schwarzen Loch weiter expandiert und dadurch mehr Energie im Raum im schwarzen Loch steckt, ist auch mehr Masse drin. Und deswegen wächst die Masse von schwarzen Löchern, wenn der Raum bei der Expansion Energie gewinnt.
So ist es.
Ha, na schau.
Und das ist dieses, da geht es aber jetzt noch nicht um die beschleunigte Expansion, ja. Also, sondern es ist nur die Expansion selber schon allein und die Inklusion der Vakuumenergie in einem schwarzen Loch, ja, führt dazu, dass ich dieses sogenannte Cosmological Coupling bekomme, diese kosmologische Kopplung. Das schwarze Loch, die Masse des schwarzen Lochs ist an die Kosmologie, an den Raum, an die Ausdehnung des Raums gekoppelt. Das ist die Theorie, ja? Das ist die Idee. Wir wissen nicht, ob das so ist. Okay. Aber wenn das so ist, und jetzt hast du ein schwarzes Loch, das einfach wächst, ohne irgendwas, das hat einfach mehr Masse, was ist mit der Energieerhaltung?
Ja, ach, die ist wurscht, oder?
Kann ich aber mehr. Ja, wurscht. Uns doch egal. Es kann nicht einfach so wachsen ohne Konsequenzen.
Okay.
Damit die Energie, die Gesamtenergie quasi erhalten bleibt, muss jetzt irgendeine Art nach außen gerichteter Druck quasi wirken. Und ein nach außen gerichteter Druck im Raum ist genau die dunkle Energie.
Okay.
Das ist genau der Effekt, den die dunkle Energie hat. Ein nach außen gerichteter Druck, ja? Nicht ein nach innen gerichteter Druck. Die Expansion wird ja durch eine Art von nach außen gerichteten, oder wie soll ich sagen, nach außen, eine Negative Pressure, ja, ein negativer Druck irgendwie verursacht. Wenn das schwarze Loch an Masse gewinnt, muss dann über die Energieerhaltung eine quasi expansionsartige Energie da sein.
Okay, das glaube ich jetzt mal.
Genau, und das ist halt auch ein bisschen so der Punkt. Und das war auch das, was du das letzte Mal angesprochen hast, was irgendwie Sabine Hossenfelder getwittert hat, dass sie das mit dieser Energieerhaltung und dass daraus eine nach außen gerichtete Kraft und so weiter wirkt, dass sie das auch nicht so recht verstanden hat.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ich kenne mich zu dem Thema überhaupt nicht aus, ja. Aber trotzdem behaupte ich jetzt, dass es irgendwie komisch klingt, weil, wenn das so ist und die schwarzen Löcher quasi auf diese Art und Weise die dunkle Energie hervorbringen oder den Effekt der dunklen Energie hervorbringen, dann tun die das ja dort, wo sie sind. Und ich glaube, nach allem, was wir gemessen haben, bis jetzt haben wir immer gemessen, dass die dunkle Energie, also diese Expansion, diese beschleunigte Expansion, extrem gleichmäßig ist im ganzen Universum. Und das heißt ja, da müssten überall schwarze Löcher rumliegen.
Dazu kommen wir noch.
Ach so, okay, na gut, dann bin ich beruhigt.
Ja, genau, man könnte jetzt sagen, wieso sollen die da in diesen supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren der Galaxien sein oder so. Okay, was hat jetzt diese neue Studie quasi da gemacht, um die es gegangen ist in den Nachrichten? Wie kann ich diese Theorie überprüfen? Wie kann ich überprüfen, ob es diese kosmologische Kopplung zwischen schwarzen Löchern und der Expansion des Universums wirklich gibt? Ich kann ja nicht in ein schwarzes Loch reinschauen und schauen, ob da Vakuumenergie drin ist. Mhm. Ja, das geht nicht. Ich erwarte, dass dadurch das schwarze Loch wächst. Das heißt, ich muss irgendwie es schaffen, das Wachstum von schwarzen Löchern über einen langen Zeitraum hinweg zu messen und zu schauen, ob das wirklich genau so wächst, wie ich es erwarten würde, wenn es diese kosmologische Kopplung gäbe. Mhm. Und da ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Schwarze Löcher sind ja nicht so leicht zu beobachten eigentlich. Ja, und die Masse von einem schwarzen Loch zu messen und über einen langen Zeitraum zu verfolgen, ist eigentlich quasi beinahe unmöglich. Okay, welche schwarzen Löcher sind am einfachsten noch, unter Anführungszeichen, zu beobachten? Die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien.
Ja.
Da habe ich noch irgendwie ein bisschen eine Chance. Jetzt müsste ich aber das Wachstum dieser schwarzen Löcher quasi trennen von dem Wachstum, das normal passiert, wenn ein schwarzes Loch irgendwas verschluckt. Ja? Es geht ja darum, dass das schwarze Loch mit der Expansion wächst, ohne dass von außen was hinzugefügt wird. Das ist ja das Komische daran. Ja? Das heißt, ich beobachte, dass schwarze Löcher quasi gefüttert werden und jede Menge Zeug verschlucken und dadurch wachsen. Und genau diese anderen normalen, unter Anführungszeichen, Prozesse des schwarzen Lochwachstums, die muss ich jetzt da irgendwie ausschließen, ja? Ich muss das schwarze Loch vom Rest der Galaxie quasi trennen, ja?
Viel Spaß, das geht auch nicht, oder? Ja,
viel Spaß, genau. Es ist sehr schwierig. Ich weiß zumindest, was genau ich erwarten würde, wenn so ein schwarzes Loch nur durch die Expansion des Universums wächst. Da wäre das Wachstum der Masse, also wie viel es zunimmt, wäre dann proportional zum sogenannten Scale-Faktor. Das ist der quasi, wie groß das Universum wann ist. Ja? Mhm. Und da wäre das dieser Scale-Faktor hoch 3. Ne? So würde die Masse wachsen müssen. Also eigentlich sehr, sehr stark. Ja? Und das kann ich überprüfen. Ne? Das ist die Erwartung, wenn dieses cosmological coupling da so stattfindet, dann müssen diese schwarzen Löcher so wachsen. Nur, wie isoliere ich diesen Effekt des normalen Wachstums durch Gaswolken verschlucken, Sterne verschlucken und so weiter, ja? Das ist genau das, was jetzt in dieser Studie von Farah und Kollaborateurin, was sie versucht haben. Mhm. Und wie kann ich das Wachstum von schwarzen Löchern ausschließen? Ich brauche welche, die irgendwo sind, wo nicht viel drumherum ist, wo nicht viel Gas ist, zum Beispiel. Ich brauche eine Galaxie, die nicht mehr durch irgendwie Merging, durch Interaktionen, da irgendwie neues Gas da hineingefüttert bekommt. Sie haben sich elliptische Galaxien angeschaut, die quasi fast dann nur mehr aus Sternen bestehen, wo kein frisches Gas mehr da ist. Ja, in Spiralgalaxien, so wie die Milchstraße, da ist noch jede Menge frisches Gas da und so weiter. Aber in elliptischen Galaxien, die ja quasi das vermutlich Endprodukt dieser Verschmelzung von Galaxien sind, da ist das ganze Gas aufgebraucht worden oder aus der Galaxie rausgeschleudert worden. Da ist auf jeden Fall für das schwarze Loch im Zentrum nicht mehr genug Material da, dass es quasi nur durch die Akkretion, also durchs Anziehen von Zeug irgendwie wachsen kann. Mhm. Das ist die Prämisse.
Okay.
Und jetzt haben sie sich verschiedene Gruppen an elliptischen Galaxien. Man kann ja einer Galaxie jetzt auch nicht in ihrem Lebensprozess quasi folgen. Das geht ja auch nicht. Ich muss ja einfach Galaxien früher beobachten, Galaxien mittleren Alters beobachten und Galaxien im jetzigen Universum beobachten. Und dann schaue ich, kann ich da einen Evolutionsprozess, kann ich da eine Entwicklung irgendwie hineininterpretieren.
Genau, also wenn du jetzt meinst, lang beobachten, heißt nicht, dass man da irgendwie 3 Wochen hinschaut oder 3 Jahre Nein. oder 300 Jahre, sondern da geht es wirklich um
Milliarden Jahre.
Ja, okay.
Und das geht leider nicht, ja. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist die, wie bekomme ich Galaxien im jungen Universum, Galaxien im mittleren Universum, Galaxien im jetzigen, also alten Universum, die ich quasi so verfolgen kann, dass sie sich nur nur passiv sozusagen entwickeln, also quasi nur altern, dass da nichts Neues mehr dazukommt. Das heißt, ich habe ein riesen Selektionsproblem und ich weiß ja nicht, was die Galaxie in der Zwischenzeit sonst noch gemacht hat. Ja, wenn ich eine elliptische Galaxie im jetzigen Universum beobachte, dann war die ja nicht so wie eine elliptische Galaxie im frühen Universum. Also die hat eine ganz andere Geschichte hinter sich. Ja? Mhm. Das ist eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Sie versuchen da eine Art Entwicklung von schwarzen Löchern in elliptischen Galaxien, eine Entwicklungszeitreihe aufzustellen, wo aber die Galaxien sich auf ganz andere Arten und Weisen entwickelt haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, also du probierst elliptische Galaxien zu beobachten. Eine, die sehr alt ist, eine, die ist ein bisschen weniger alt, eine, die ist noch ein bisschen weniger alt. Und dann probierst du irgendwie aus diesen unterschiedlichen Galaxien herauszufinden, ob schwarze Löcher eben auf die Art und Weise, die wir vorher besprochen haben, wachsen. Aber das Problem ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist, dass du ja nicht eine dieselbe Galaxie zu unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtest, sondern unterschiedliche Galaxien zu unterschiedlichen Zeitpunkten und du darüber hinaus auch noch nicht weißt, was diesen Galaxien in der Zwischenzeit passiert ist. Also vielleicht hat die eine Galaxie, die ich beobachte, ist die irgendwann mal mit einer anderen kollidiert oder hat eine kleine verschluckt und hat deswegen ein schwarzes Loch bekommen, das ein bisschen größer ist. Das wissen wir aber nicht, weil wir es nicht so genau sehen können. Vielleicht ist mit der anderen was anderes passiert. Also es fehlen die Informationen, um das zu machen, von dem du sagst, dass die behauptet haben, dass sie es gemacht haben.
Ja, genau. Also es ist so, sie haben verschiedene elliptische Galaxien und ihre schwarzen Löcher miteinander verglichen unter der Annahme, dass den Galaxien in der Zwischenzeit und auch den schwarzen Löchern, ja, in der Zwischenzeit nichts passiert ist. dass die einfach nur langweilig da vor sich hin gechillt haben und die Sterne langsam älter und älter geworden sind, da ist nichts dazugekommen, ja. Die Galaxien sollen quasi mehr oder weniger gleich geblieben sein oder wenn irgendwo neue Sterne dazugekommen sind, dann kann man das ja auch irgendwie tracken und sagt man, okay, jetzt hat jetzt irgendwie so viele neue Sterne dazu bekommen, das heißt, das schwarze Loch darf auch um so viel ungefähr mehr oder weniger wachsen, aber nicht mehr. Also sie nehmen an, dass alles, was diesen Galaxien passiert ist, dass das quasi den gleichen Effekt auf die Sterne und auf das schwarze Loch hatte und dass das, wenn das schwarze Loch mehr gewachsen ist als die Galaxie selber, dass das eben durch dieses Cosmological Coupling verursacht worden ist. Okay?
Diese Annahmen findest du nicht gut.
Und diese Annahmen finde ich sehr gewagt. Also wenn das Universum ein einfaches wäre, dann wäre das sehr gut möglich. Außerdem, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu einer der Anfangsgeschichten, wo es um die Massenbestimmung ging. Sie haben die Masse der Galaxien bestimmt zu verschiedenen Zeitpunkten, ja, und die Masse der schwarzen Löcher in diesen Galaxien auch zu verschiedenen Zeitpunkten. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Problem, dass die Bestimmung von der Masse der Galaxie und die Bestimmung von der Masse des schwarzen Loches beide super schwierig sind und super fehlerbehaftet und unsicher und auf ganz vielen verschiedenen Annahmen beruhen. Ne? Es geht ja wieder darum, dass ich die Masse brauche und nicht nur das Licht, was ich da sehe. Also, wir haben wieder alles das gleiche Quatsch. Problem. Ja? Nein, ich würde nicht sagen, alles Quatsch, aber ich finde es, also, und sie sagen ja dann, dass das Paper, es ist eigentlich ganz gut geschrieben und jetzt auch gar nicht so schwer zu verstehen. Also es sind ein paar Passagen da drinnen, wo sie ein bisschen so über die theoretischen Grundlagen ein bisschen so drüber brushen, ja, aber das ist halt auch das Paper, wo die Beobachtungen beschrieben werden, ne? Also das ist für die theoretischen Grundlagen, ich glaube, da gibt's noch ein anderes Paper, wo man sich das dann genauer anschauen kann, aber dass sie sagen, was sie beobachtet haben, also das Ergebnis dieses Papers ist, sie haben beobachtet, dass die schwarzen Löcher um einen Faktor 20 mehr wachsen als die Galaxien.
Okay.
Das ist viel. Oder ein Faktor 7 bis 20.
Gut, ja.
Genau.
Unseres Intervall.
Ein bisschen ein Intervall, ja. Und dass dieser Faktor, dass die schwarzen Löcher so stark gewachsen sind, dieser Faktor entspricht genau diesem Scale-Faktor hoch 3. Es entspricht das Wachstum der schwarzen Löcher, das sie beobachtet haben, beobachtet, abgeleitet haben von den Massenbestimmungen, die auf den Beobachtungen beruhen, dass sie da genau ein Wachstum von Scale-Faktor hoch 3 beobachtet haben, das genau der Erwartung entspricht, was ich von diesem Cosmological Coupling erwarten würde.
Ja, wenn man ein bisschen gemein sein will, dann wird man sagen, okay, bei all diesen Unsicherheiten, da kann man sich irgendwas ausrechnen am Ende aus den Daten.
Na, und es ist vor allem, also wenn man quasi so auf dem ersten Versuch etwas beobachtet und das hat so viele Unsicherheiten und ich komme genau auf das, was ich erwartet habe, das ist immer sehr verdächtig, sehr verdächtig. Also, Und, ah ja, und noch ein kleines Detail. Und da kommen wir jetzt auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast. Die schwarzen Löcher sind in den Zentren von Galaxien, die fetten, ja. Die dunkle Energie wirkt quasi überall, ja. Was soll das? Sie haben noch als kleinen Zusatz, Side-Project, Zusatzeffekt, sich die Sternentstehungsgeschichte des frühen Universums angeschaut. Also, wie viele Sterne, welcher Masse, wann entstehen, ja? Mhm. Und daraus abgeleitet, wie viele schwarze Löcher, also stellare, ja, quasi normale, kleine schwarze Löcher, die aus massereichen Sternen entstehen, es geben müsste oder es geben sollte aufgrund der beobachteten Sternentstehungsgeschichte. Ja. Und da kommt
exakt
genau
raus, was er braucht.
Glaubst nicht, dass genau die Menge an schwarzen Löchern rauskommt, die wir brauchen, die Menge an dunkler Energie liefert, die wir beobachten. Also es passt einfach alles super zusammen. Das heißt nicht, dass es falsch ist. Das ist nur irgendwie, es ist ein bisschen, wie sagt man da, too good to be true, ja. Also es ist das Argument ist, dass nicht die supermassereichen schwarzen Löcher, sondern quasi die Entwicklung von mehr und mehr stellaren schwarzen Löchern im Laufe der Geschichte des Universums, die führt letztlich zur Dominanz der dunklen Energie,
ja. Okay.
Und das ist, ich meine, das ist keine depperte Idee. Ja?
Nein, nicht. Die Idee klingt ja spannend.
Das ist überhaupt keine depperte Idee. Aber das Problem, wenn du als erstes sagst, das theoretische Ding, ist diese kosmologische Kopplung, ist die überhaupt real? Ja? Gibt's Vakuumenergie in den schwarzen Löchern? Ist das real? Und ist diese Folgerung, dass durch die Energieerhaltung dann dadurch etwas entsteht, das wie dunkle Energie wirkt, ist, also es gibt da noch kein gescheites Modell, das das erschöpfend, befriedigend beschreibt, ja. Von der Beobachtungsseite her, ja, Selektionseffekte deiner Galaxien, die du dir aussuchst, im frühen Universum, im mittleren, im späten, ja, was haben die miteinander zu tun? Haben sich die wirklich quasi da von den einen in die anderen entwickelt? Und ich meine, ist da nicht irgendwie jede Menge anderes Zeug dazwischen passiert, das wir nicht im Griff haben? Und Massenbestimmung sowieso, da sei dahingestellt, ja, mit was für einem Fehler das behaftet ist. Es ist alles ein bisschen, also es gibt an allen Ecken und Enden da jede Menge Kritikpunkte, die sehr berechtigt sind.
Ja, also eine spannende Idee, aber bei weitem nicht ausreichend belegt, um sagen zu können, ob sie richtig ist oder nicht.
Ja, und ich meine, definitiv verfolgungswert. Ich meine, das ist eine geile Idee. Und es ist auch sehr eigentlich elegant und einfach. Und es würde eigentlich sehr viel lösen. Also es würde die dunkle Energie lösen. Es würde die Frage, wie schwarze Löcher wachsen, irgendwie auch lösen, ja, warum die von Anfang an da sind und warum die so schnell so groß sind. Und es würde quasi die schwarze Lochgeometrie oder das Innere der schwarzen Löcher, dieses Problem dieser Singularität, dieser punktförmigen Massenansammlung, würde es auch lösen, ja. Also es würde eigentlich sehr viele offene Dinge, offene Fragen, auch irgendwie generell so gleich in einem Aufwasch da irgendwie lösen. Aber es ist natürlich ein extraordinary claim, der extraordinary evidence required, wie Carl Sagan gesagt hat. Er hat es nicht ganz so in seinem depperten Denglisch gesagt wie ich, aber es ist einfach so, dass so außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern.
Ja, und sehr oft ist es dem Universum auch komplett wurscht, wenn wir eine schöne Idee haben, weil das muss ja deswegen nicht so sein. Also es ist ja nicht verpflichtet, schön zu sein, nur weil wir eine schöne Idee haben. Vielleicht ist es halt auch irgendwie auch ganz anders und viel komplizierter und viel schierer.
Ich bin ja auch eher auf der Seite des Messy-Universe. Also ich glaube auch nicht, dass das alles irgendwie schön und easy und einfach ist. Und so ein Ding wie die dunkle Energie ganz bestimmt nicht. Aber ja, ich finde, es ist echt eine interessante Sache und es wird jetzt sicher, ich meine, nach so einem Claim, ja, nach so einer Ansage kommen jetzt natürlich sicher nochmal die Theoretiker raus, es kommen dann sicher auch nochmal die Beobachter raus und alle werden jetzt versuchen, da irgendwie zu schauen, ob da irgendwas dran sein könnte und ihre eigenen Studien anstellen und ihre eigenen Beobachtungen anstellen. Also, ich glaube, dass das jetzt nicht so in der Versenkung verschwinden wird, weil es doch einfach jetzt nicht so eine schlechte Idee ist, ne?
Ja, aber wie gesagt, gute Ideen sind
das eine. Ja, ich glaube, wir werden da mehr drüber noch hören. In wäre jetzt vielleicht nicht unmittelbarer Zukunft, sondern in den nächsten Monaten, Jahren und so weiter.
Na, ich bin gespannt, ob da noch was kommt oder ob wir feststellen, es ist einfach Quatsch.
Was ist dein Gefühl?
Ich habe kein Gefühl. Also wenn ich wüsste, wenn ich Gefühl hätte, was dunkle Energie sein könnte, dann würde ich hier nicht podcasten, sondern mehr mich in Nobelpreise abholen. Aber habe ich halt nicht.
Nein, dafür reicht dein Gefühl, glaube ich, nicht
für den Nobelpreis. Ah, nicht? Okay, gut. Na, er hast du recht. Nein, dafür habe ich tatsächlich zu wenig Ahnung von vor allem der ganzen, ja, hier theoretischen Arbeit. Also ich kann jetzt nach dem, was ich über Astronomie weiß und was du mir jetzt erzählt hast, kann ich zumindest ein Gefühl dafür haben oder habe jetzt ein Gefühl dafür, dass der Nachweis durch Beobachtung alles andere als einfach ist. Und ich habe das Gefühl, basierend auf dem, was du erzählt hast, dass die getroffenen Aussagen stärker sind, als es die Beobachtungsdaten zulassen. Das ist das eine, aber ich habe kein Gefühl dafür, wie plausibel der grundlegende Mechanismus ist, weil ich gesagt, diese ganze, da braucht man ja Quantenmechanik, da braucht man irgendwelche Stringtheorie, den ganzen komischen hochgestochenen theoretische Physikzeug, du musst irgendwie die Relativitätstheorie aus dem FF kennen und so weiter. Also da habe ich alles, also da weiß ich zu wenig, um ein vernünftiges Gefühl dafür zu haben, ob das halt einfach nur eine schöne Idee ist oder ob es auch ausreichend Grundlage in der realen, sagen wir mal, nicht hypothetischen Physik gibt, die diese Idee auch plausibel macht oder ob es einfach nur eine Idee ist. Muss ja nicht sein, dass man die Geschichte mit dem Higgs-Teilchen, mit dem Higgs-Mechanismus, das war auch eine Idee, die halt der Herr Higgs mal gehabt hat, so aus dem Nichts hinaus, aber der hat gemeint, das wäre halt schön, wenn das so funktionieren würde und am Ende hat sich rausgestellt, es hat so funktioniert, aber kann ja auch anders sein.
Ja, na, und vor allem ist es wieder so ein Ding, wo dann halt ein kosmologisches Phänomen, sagen wir jetzt mal, mit einem quantenmechanischen Phänomen verknüpft werden muss.
Ja, ja.
Und das ist ja etwas, wo sehr viele Leute schon seit sehr langer Zeit ihre klugen Köpfchen zerbrechen und was uns noch nicht ganz so einfach gelungen ist bis jetzt. Ja, und diese quantenmechanische Vakuumenergie da in einen kosmologischen Kontext mit dem expandierenden Universum zu bringen. Das ist keine schnelle Nachmittagsrechnung auf einem Blatt Papier, ja?
Ja, leider nicht. Aber ja, es gibt, wir haben ja vermutlich auch Hörerinnen und Hörer, die noch aktiv in der Forschung sind. Wenn ihr dann noch was sucht für eure, nicht Bachelorarbeit, aber vielleicht eher so ein PhD-Projekt oder so, dann ja, legt los.
Und wenn es da draußen Menschen gibt, die uns zuhören und sich mit zum Beispiel Quantengravitation beschäftigen und mir jetzt sagen wollen, dass das, was ich da gerade erzählt habe, vollkommener Topfen, Quark, ist, dann nur zu. Also, es ist, wie gesagt, nicht ganz mein Spezialgebiet. Obwohl, die Geschichte mit dem Galaxienwachstum und so weiter, das ist jetzt nicht so, dass ich mich da gar nicht auskenne. Ja. Aber ja, also ich kann das eigentlich von der theoretischen Seite her auch nur sehr, sehr schlecht beurteilen, was da dran ist. Drum meine Beobachtungsskepsis, ich kann heute auch nicht reden.
Und die Erklärung war zumindest in sich konsistent und das ist wichtig. Also es ist, ich habe das Gefühl, dass ich zumindest mal die grundlegende Idee verstanden habe. Vielleicht hast du die grundlegende Idee komplett falsch erklärt, aber zumindest war sie in sich konsistent, die Erklärung. Es war verständlich.
Mehr wollen wir nicht. Okay, gehen wir über zu den Fragen. Ich habe mir natürlich auch passend zu unserem Hauptthema ein paar Fragen zur dunklen Energie und zu schwarzen Löchern herausgesucht. Und es hätte noch wesentlich mehr Fragen gegeben, aber wir haben ja nicht ewig Zeit. Drum fangen wir jetzt einfach an mit einer Frage, die was mit der dunklen Energie zu tun hat.
Ja.
Nämlich Kevin fragt, was wir zum oszillierenden Universum bzw. der Big Bounce-Theorie meinen und ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass sich das Universum doch noch zusammenzieht und halt irgendwann in der ganz fernen Zukunft vielleicht oder ja, sagt da zum Beispiel 10 Billionen Jahre, ja, das ist viel. Also kann es sein, dass sich das Universum da irgendwie nochmal zusammenzieht? Was hat die dunkle Materie, dunkle Energie damit zu tun? Oder ist es einfach völlig unmöglich, dass es dann irgendwann doch wieder zu einem neuen Urknall kommen kann.
Ja, die Sache mit dem oszillierenden Universum, diesem Big Bounce und Big Rip und was da alles war, das waren ja alles vor allem Theorien, die entwickelt worden sind in einer Zeit, bevor wir das mit der dunklen Energie rausgefunden haben. Da hat man, ich glaube, es war sogar ein Grund, warum man sich da auf die Suche gemacht hat. Man wollte halt wissen, wie die Expansion langsamer wird damals in den 90ern. Also die haben gedacht, okay, das Universum expandiert, da ist Masse drin im Universum, die Masse zieht, vereinfacht gesagt, das Universum wieder zusammen. Das heißt, die Expansion muss im Laufe der Zeit langsamer werden. Und wenn wir das messen, wie sie langsamer wird, dann können wir auch quasi vorhersagen, wann sich das Ganze umdrehen wird und das wieder in sich zusammenfällt. Das war so die Grundidee, warum man die Messungen gemacht hat.
Ja, genau. Die wollten eigentlich genau das Gegenteil beweisen. Die wollten schauen, wie schnell zieht sich das Universum wieder zusammen. Und bam, genau das Gegenteil. Trotzdem Nobelpreis bekommen dafür, ne?
Yay.
Zu Recht natürlich. Also ganz lustig, ne? Das ist einfach so oft, das ist so oft so, man möchte irgendwie irgendwas rausfinden, beziehungsweise hat schon eine tendenziell eine Meinung, ja? Wir sind auch nur Menschen, wir sind keine total objektiven Roboter und dann stellt sich genau das Gegenteil davon heraus.
Ja, aber das finde ich besser als das, was du jetzt vorhin erzählt hast in deiner Hauptgeschichte. Da hat man gesagt, ich würde gern das messen und dann hat man exakt das gemessen. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Das ist immer ein bisschen schwieriger, als wenn ich sage, ich will das messen und dann messe ich genau das Gegenteil davon. Ich meine, es kann beides richtig oder beides falsch sein, aber es ist immer ein bisschen verdächtiger, jetzt nicht im Sinn von Datenfälschung oder sonst was, sondern einfach nur durch diese ganzen unbewussten Bias, die man hat, also die ganzen unbewussten Dinge, die unser Hirn halt macht, ohne dass wir es dafür können. Es ist immer einfacher, sich selbst zu täuschen, wenn es um was geht, das man gern hätte, das so ist.
So ist, oder eigentlich sollte man froh sein, wenn was anderes rauskommt. Ne? Wenn man irgendwas untersucht und es kommt genau das Gegenteil davon raus, ist man zuerst mal irgendwie so, oh, Alter, na super. Aber in Wirklichkeit sollte man froh sein, weil dadurch hat man die Möglichkeit, andere Richtungen zu erforschen oder andere Möglichkeiten zu folgen, die schon eine Art Eingrenzung sind. Ne? Wenn man schon weiß, so ist nicht, dann hat man mehr erfahren und geht einen Schritt in die richtige Richtung. Also, Kevin, soweit ich weiß, ist das mit dem Big Bounce erledigt. Also, so wird es zu keinem neuen Urknall kommen.
Ja, also nicht in unserem Universum.
So. Nicht in unserem Universum. Es gibt dann auch allerhand lustige andere Theorien, die mit diesen Membranen zum Beispiel, ja, dass das Universum eigentlich aus zwei Membranen besteht. Membranen, das habe ich wieder ein Thema angerissen. Also, dass das Raum, also Membrane, die sind schon dreidimensional, ja, sie sind nicht flach, aber das ist so die Analogie. Und die bewegen sich aufeinander zu und voneinander weg. Also die Membranen selber dehnen sich aus, wie unser Universum sich ausdehnt, aber da ist noch eine andere, die bewegt sich auf uns zu und dann wieder auseinander, ja, und die sind irgendwie so aneinander gekoppelt und wenn sie zusammenstoßen miteinander, wenn die zwei expandierenden Universumsmembranen miteinander zusammenstoßen, dann gibt es vielleicht überall einen neuen Urknall.
Ja, das ist glaube ich auch mittlerweile nicht mehr ganz so.
Ist auch nicht mehr so, gell?
Das war das Schlusskapitel von meinem allerersten Buch. Das ist ja Gravum, wo es um Kollisionen ging. Und ich habe angefangen
Guter mit Titel.
Kollisionen zwischen Atomen und Elementarteilchen und habe aufgehört mit Kollisionen zwischen Universen. Und da war genau das, also dass theoretisch man den Urknall, zumindest nach damaligen Stand des Wissens, auch interpretieren konnte als Kollision von so zwei so Universumsmembranen, also zwei Universen quasi. Aber hängt auch davon ab von allen möglichen irgendwelchen hypothetischen physikalischen Theorien. Also da braucht man irgendwie Stringtheorie und M-Theorie, wie das ganze Zeug heißt, wo es auch immer weniger, es gab noch nie Belege dafür, dass das stimmt. Und die Belege, die man bis jetzt finden hätte sollen, damit das Zeug irgendwie plausibel bleibt, die hat man auch nicht gefunden. Also auch die Geschichten werden immer unplausibler. Aber ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Aber ja, nach allem, was wir wissen, ist die Sache mit dem Big Bounce eher unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich. Sorry. Es ist irgendwie, hat so ein bisschen was Befriedigendes, oder? Man denkt sich so, dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, dehnt sich wieder aus. Das heißt, es passt in unsere quasi menschliche, zirkuläre Vorstellung der Zeit und dieses, das quasi einfach zu erklären. Aber das in Wirklichkeit erklärt es ja auch nichts, weil irgendwann hat das ja beginnen müssen. Ja?
Es befriedigt unser Gefühl, wenn wir sagen, früher war alles besser, dann wissen wir, okay, irgendwann wird es wieder so sein wie früher.
Na, hoffentlich nicht. Okay, zur nächsten Frage. Da geht es mehr um schwarze Löcher selber. Und zwar fragt uns Günther zum Thema schwarze Löcher und Singularität. Und zwar hat er ein Verständnisproblem. Das kann ich, glaube ich, dir gerne. Das haben wir alle. aber eins, das wir vielleicht doch aufklären können, nämlich, also, naja, bis zu einem gewissen Grad. Er fragt, wenn sich ein Teilchen dem Ereignishorizont nähert, wird doch die Zeit verlangsamt. Ja? Das heißt, je näher es dem Horizont kommt, wird es dann am Ende quasi am Ereignishorizont eingefroren. Es wird ihn in unendlicher Zeit erst erreichen oder überschreiten. Und es sollte ja aber nach dieser unendlichen Zeit das Schwarze Loch selber ja schon nach Hawking längst zerstrahlt sein und gar nicht mehr existieren. Also wie kann dieses Teilchen dann in das Schwarze Loch hineinfallen, wenn es da das Schwarze Loch in der unendlichen Zeit schon evaporiert ist?
Ja, dann erklär.
Ich soll das jetzt erklären. Du übernimmst das. Du bist doch der Spezialist für die Hawking-Strahlung, oder?
Ich bin überhaupt kein Spezialist für
Hawking-Strahlung. Nein, also das, was ich dazu sagen kann, ist, Günther, nur für den außenstehenden Beobachter würde es so aussehen. Das ist eben das Ding mit dieser Relativitätstheorie, dass die Bewegung immer von dem Beobachter irgendwie, vom Beobachterstatus irgendwie abhängt. Ja? Für das Teilchen selber, kann dann natürlich hineinfallen. Ne? Die Zeit für das Teilchen wird nicht verlangsamt, sondern nur für den Besteher. Was? Beobachter, den außenstehenden Beobachter.
Ja, also das ist ja genau das Problem, was wir haben mit den schwarzen Löchern, oder eins der vielen Probleme, die wir haben mit schwarzen Löchern, dass sich bei schwarzen Löchern die Geschichte mit Relativitätstheorie und Quantenmechanik ja spießt. Also die Relativitätstheorie sagt, dass eben es keine absoluten Beobachtungspunkt gibt, wo man sagen kann, wenn ich da stehe und schaue, dann ist so. Also es kommt immer darauf an, was man in Bezug auf was anderes beobachtet, und das erkennt man ja oft genug mit Zwillingsparadoxon, also irgendwie der eine Zwilling fliegt mit der Rakete weg, der andere bleibt auf der Erde, und dann vergeht die Zeit für den einen langsamer als für den anderen. Also es kommt immer darauf an, wie man sich das Ganze anschaut. Ich kann mich auch in eine Rakete setzen und mit 99,9999 irgendwas Prozent Lichtgeschwindigkeit losfliegen. Dann kann
ja, nicht du, ich, wenn dann. Du ja, bleibst auf der Erde.
Ist ja okay, dann machst du, dann fliegst du los. Dann kannst du, in je nachdem, wie nah du an die Lichtgeschwindigkeit rankommst, das kannst du ja theoretisch beliebig nah rankommen, dann kannst du in, ja, keine Ahnung, 10 Jahren bis zu der Galaxie fliegen, von der du gerade erzählt hast. Das geht theoretisch, ja, weil halt für dich die 10 Jahre vergehen, aber tatsächlich, wenn ich dir zuschauen würde, dann würde ich dir wahrscheinlich ein paar Millionen Jahre zuschauen, wenn ich ein paar Millionen Jahre zuschauen könnte, also irgendwann, wenn man fährt, so gerne ich dich habe, irgendwann denke ich mir, jetzt scheiße drauf, jetzt geht's aus. Aber also, es kommt immer darauf an, was man sieht, und beim schwarzen Loch ist es halt so, wenn man von außen hinschaut auf das Teilchen, dann sehe ich halt tatsächlich, wie das Teilchen immer langsamer wird, oder dass es halt quasi nie wirklich am Ereignishorizont ankommt oder halt irgendwie den Ereignishorizont überschreitet. Aber für das Teilchen selbst, das fliegt fröhlich vor sich hin und ja, überschreitet den Ereignishorizont, und dann passiert was mit ihm, was wir nicht wissen, weil wir es von außen nicht sehen. Das ist halt das Problem, und das ist halt Relativitätstheorie, und für schwarze Loch, das innen drin, die ganzen Vorgänger Hawking-Strahlung, das ist alles quantenmechanische Prozesse, und wir wissen auch nicht, wie das Zeug zusammenwirkt, weil wir noch keine Quantengravitation haben. Drum ist das alles immer ein bisschen komisch, und wir wissen nicht, ob es komisch ist, weil es komisch ist, oder weil es komisch ist, wenn wir es nicht richtig verstehen.
Ja, also Günther sagt Bescheid, ob das jetzt eine befriedigende Erklärung war, vermutlich nicht.
Ja.
Es ist alles ein bisschen komisch, was mit schwarzen Löchern zu tun hat, ne? Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, oder?
Ja, wie gesagt, weil wir es erstens nicht alles verstehen und zweitens uns nicht sicher sind, oder wir können schon sicher sein, dass wir noch nicht die richtige Theorie haben, um das verstehen zu können. Aber wir wissen halt nicht, was von unserem Unverständnis auf simples, normales Unverständnis zurückzuführen ist und was auf das Fehlen der passenden Theorie, um es verstehen zu können. Das macht es nochmal extra schwierig.
Mhm. Das hast du jetzt schön gesagt, ja.
Danke.
So, weiter geht's mit einer related question, nämlich eine Frage aus unserer Telegram-Gruppe,
okay,
die auch ein bisschen damit zu tun hat. Es geht zwar nicht um schwarze Löcher, aber um Neutronensterne, also die Verwandten von den schwarzen Löchern quasi. Und Uwe hat uns eine sehr interessante Frage gestellt, und zwar fragt er sich, wie es mit einem Neutronenstern weitergeht, der Materie von einem Begleiterstern anzieht. Okay. Und ob es da auch so eine Art kritische Masse gibt, wie es ja bei weißen Zwergen der Fall ist. Weiße Zwerge in einem Doppelsternsystem, ja, die ziehen Masse von einem Begleiter, also potenziell, ja, wenn der Begleiter ein roter Riese ist und nah genug dran ist, dann können die Masse absaugen quasi, oder dann fällt die Masse einfach quasi über dieses Potenzial-Ding da drüber und fällt auf diesen weißen Zwerg und dann irgendwann erreicht das diese kritische Grenze und der weiße Zwerg fällt in sich zusammen und macht ein mächtiges Wumms, in den Worten von Uwe. Und genau, und er möchte wissen, ob das bei Neutronensternen auch so ist und ob die dann auch plötzlich zu einem schwarzen Loch werden. Also, oder ob er es nur ganz leise zisch macht, wie er sagt.
Ja, also ich würde mal eine kurze Antwort probieren, ja. Aber du darfst das gerne noch ausführen, wenn es falsch ist. Oder wenn es richtig ist, dann...
Ich würde eine etwas längere Antwort probieren. Nein.
Okay, dann schau. Okay,
also, schau, die Chandrasekhar-Grenze, diese kritische Masse, die ein weißer Zwerg maximal haben kann, die betrifft ja wirklich den weißen Zwerg. Die betrifft diese Elektronen, Degeneracy, wie heißt denn das? Entartungsdruck. Die betrifft diesen Entartungsdruck zwischen den Elektronen. Es ist quasi, die Elektronen dürfen nicht am gleichen Ort sein, ne? Aus quantenmechanischen Gründen. Und das stößt sie voneinander ab und dadurch hält sich dieser weiße Zwerg stabil. Und wenn da jetzt noch mehr Masse ist, dann wird dieser Entartungsdruck quasi da überwunden und es geht kawum und das Ding explodiert in einer Supernova und es entsteht ein schwarzes Loch. Ja? Mhm. Bei einem Neutronenstern ist aber diese Grenzmasse ja eigentlich schon überschritten.
Okay,
der hat ja schon mehr Masse als ein weißer Zwerg, also der ist ja schon in einem anderen Zustand. Der ist nicht mehr in diesem Elektronenentartungszustand, sondern in dem Neutronenentartungszustand und da gibt's diese Grenzmasse irgendwie nicht mehr. Also wenn zwei Neutronensterne zusammenstoßen, kommt's natürlich auch zu einer riesigen Explosion. Aber wenn ein Neutronenstern von einem Nachbarbegleitstern langsam Masse abbekommt, dann entsteht entweder oder meistens ein Röntgen-Doppelstern, weil das Zeug, das auf diesen Neutronenstern hinunterfällt, super schnell beschleunigt wird und beschleunigtes Zeug emittiert Radio und auch Röntgenwellen, weil das beschleunigt wird und super heiß wird durch die Reibung. Es wird so heiß, dass es sehr hell im Röntgenbereich strahlt. Das heißt, du kriegst dann einen Doppelstern, wo du eine Röntgenquelle hast, die immer irgendwie sich in eine Richtung bewegt, dann wieder in die andere, ne? Und sogar, manchmal ist es sogar so, dass sie von ihrem Begleitstern auch bedeckt wird, ja. Es gibt auch Röntgendoppelsterne, die so eine Art regelmäßigen Puls auch haben, ja, weil wir sie von der Seite sehen und der eine Stern den anderen überdeckt. Das passiert. Und was auch passiert, wenn mehr Masse da hineinfällt, mit der Masse wird diesem Neutronenstern auch zusätzlicher Drehimpuls zugeführt, ja. Das heißt, der wird schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und so entstehen diese Millisekundenpulsare. Das sind Neutronensterne. Die drehen sich im Millisekundenbereich. Also, die drehen sich 1000 Mal pro Sekunde.
Um
sich selber. Absehen. Muss ich mal vorstellen.
Ja, kann ich nicht.
Das glaube ich dir. Also, das sind verrückte Objekte, ja, aber wir beobachten die. Wir beobachten diese Sterne, die prrrr machen, ja, also, das war jetzt das Geräusch, ne? Geht um Licht. Und die entstehen, das geht eigentlich nicht, dass ein Stern durch seinen quasi normalen Kollaps sich so schnell dreht. Diese Millisekundenpulsare kann es eben nur geben, weil ein Neutronenstern von einem Begleiter Masse abgesaugt hat und sich dadurch immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller dreht. Und die, wenn genug Masse da ist, kann es dann auch irgendwann auseinanderreißen, wenn sie sich zu schnell drehen.
Okay, also dann, wie gesagt, deine Antwort stimme ich vollkommen zu. Ich habe die Frage dann nur nicht aufmerksam zugehört. Ich habe es so interpretiert, dass die Frage war, können aus Neutronensternen, wenn die mehr Masse kriegen, schwarze Löcher entstehen? Ich habe mir sofort halt die kollidierenden Neutronensterne vorgestellt, die wir schon bei Gravitationswellenmessungen gesehen haben oder nachgewiesen haben, wo ja tatsächlich schwarze Löcher entstanden sind, weil zwei Neutronensterne kollidiert sind.
Ja. Genau, also unter bestimmten Umständen kann da natürlich schon auch ein schwarzes Loch draus entstehen, aber Meistens eher nicht. Es kommt irgendwie darauf an, wie viel Masse da noch dazukommt, weil ein Neutronenstern hat ja auch schon wesentlich mehr Masse als jetzt ein weißer Zwerg. Das heißt, bei einem weißen Zwerg muss quasi weniger Masse dazukommen, damit diese Grenze erreicht wird und er explodiert. Ja? Bei einem Neutronenstern muss da wesentlich mehr Masse dazukommen. Und so ist das dann halt ein bisschen schwieriger oder unwahrscheinlicher, das zusammenzubekommen.
Was du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, aber kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hat Andi uns eine E-Mail geschickt mit mehr oder weniger der gleichen Frage. Ist es möglich, dass ein Neutronenstern im Laufe der Zeit durch die Aufnahme von Materie zu einem schwarzen Loch kollabieren kann? Also hast du jetzt die Frage auch gleich beantwortet.
Ja, schau an. Danke, Andi, für die Frage. Und hier bitte gerne die Antwort. Instantane Antwort. So ist das im Universum manchmal. Genau, und dann habe ich noch eine lustige Frage. Ja. Die wird dir, glaube ich, gefallen, hoffe ich. Christian, der sagt, wir haben ihm schon ein paar Fragen beantwortet.
Kriegt er keine mehr.
Tja, meine Lieben, das Universum ist einfach nicht gerecht. Nein, es ist eine lustige Frage, darum habe ich sie gleich ausgewählt. Und zwar fragt er, könnte die Größe von intelligenten, raumfahrtfähigen Aliens, wenn es sie denn gibt, auch ganz anders ausfallen? Könnten die zum Beispiel extrem klein sein, Stecknadelkopf groß oder noch kleiner? Oder benötigt intelligentes Leben einfach eine gewisse Mindestgröße, so wie unsere? Im Film erscheint der Besuch immer in supergroßen Raumschiffen. Warum nicht Hemdknopf groß?
Ja, gute Frage. Also kann man natürlich nicht beantworten, zumindest nicht seriös. Kommt halt drauf an, wie man jetzt intelligentes Leben definiert. Also wenn wir das Leben nehmen, was wir auf der Erde kennen, da wird es eine gewisse Mindest- und eine gewisse Maximalgröße geben, weil ja irgendwann ist halt einfach zu wenig Gehirn da, dass da irgendwie Intelligenz rauskommt, die wir als normale Intelligenz bezeichnen. Also wenn jetzt irgendwelche Ameisen werden als Individuen nicht intelligent sein, ja, dann musst du da wieder so Schwarmintelligenz oder sowas dir ausdenken und das ist dann schon wieder Leben, was dann wieder schwierig ist. Also ob's quasi im menschlichen Sinn Intelligenz gibt, die aus vielen nicht im menschlichen Sinn intelligenten Einzelwesen aufgebaut ist, keine Ahnung. Also sowas, wie man jetzt gerade auch in der Verfilmung von Der Schwarm, dieser Serie, die jetzt gerade läuft, wo Frank Schätzing in seinem Bestseller von vor 20 Jahren genau dieses Thema ausgearbeitet hat, also eine Intelligenz, die aus einem Schwarm besteht. Also sowas kann man sich in der Science Fiction ausdenken, ob es ihn echt gibt. Weiß ich nicht, und wenn es zu groß wird, naja, irgendwann bist du so groß, aber bei den Dinosauriern gesehen, die ja erstens mal nicht intelligent waren und zweitens dann auch irgendwie schon zu groß waren, als dass sie vernünftig lebensfähig waren. Also die gelebt haben, waren schon lebensfähig, aber irgendwann ist halt Schluss, irgendwann bist du so groß, dass du dann irgendwie...
Ja, zumindest haben sie es wesentlich länger auf der Erde ausgehalten als wir vermutlich, oder? Also,
ja, aber... Ja. Aber
irgendwann, was soll das ein Dinosaurier dissen, von wegen nicht intelligent, ja?
Du hast vorhin die Galaxie als Fett und als Monster bezeichnet, ja, also...
Ah, okay, ich bin
logisch. Also es gibt schon biologische Grenzen für das Leben, das wir kennen, wenn Leben auch irgendwie anders funktionieren kann, keine Ahnung, also wenn wir jetzt Leben haben, das vielleicht nicht irgendwie auf Kohlenstoff basiert ist, du kannst dir auch irgendwie, keine Ahnung, ganz wildes Leben ausdenken, das nur irgendwie aus, weiß ich nicht, nicht mit chemischen Stoffen in kohlenstoffbasierten Zellen abläuft, sondern irgendwie elektrisch auf der Oberfläche von einem Neutronenstern mit irgendwelchen ganz wilden Geschichten. Auch da gibt es super Science-Fiction-Bücher von Lebewesen, die auf Neutronensternen leben, ja.
Und die sind natürlich. Aber man könnte nie aufstehen.
Die vielleicht dann schon, aber das kann man sich alles überlegen. Aber wie gesagt, Leben, das wir kennen hier auf der Erde, das muss eben innerhalb eines gewissen Rahmens sein. Und ich kann mich erinnern an eine vermutlich nicht ganz ernst gemeinte wissenschaftliche Arbeit, aber es ging um das Phänomen, dass man ja vielleicht selbst schon erlebt hat oder auch kennt.
Du meinst die Toast-Brot-zu-Tisch-Höhe?
Genau.
Ratio? Ja, die wollte ich auch noch sagen. Ich habe es nicht recherchiert, ja. Aber mich hat die Frage sofort an die Toast-Brot-Tisch-Höhe-Ratio erinnert. Also das Verhältnis zwischen Brotgröße und Tischhöhe, das anscheinend durch das Zusammenwirken von Schwerkraft auf Körpergröße, Beinlänge, Kopf-, Mund-, Esswerkzeuggröße und so weiter da entsteht, ja. Und es ergibt sich in allen möglichen Kombinationen immer das Verhältnis zwischen der Tischhöhe und der Größe des Brotes, so dass sich für das Brot eine halbe Umdrehung ausgeht und es immer auf der Butterseite am Boden landet.
Ja. Also das, ich weiß, ich glaube, es gab mal wissenschaftliche Forschung unter Anführungszeichen dazu, aber es hat jemand mal abgeschätzt, eben genau diese Mindest- und Maximalgröße von Leben, das so funktioniert wie unser Leben, und hat festgestellt, egal für welche Aliens, es fällt das Brot immer auf die Butterseite, und hat das irgendwie interpretiert, dass das Universum was gegen uns hat. Also
ich finde das schön, irgendwie als Rückschlag des Universums. Es muss ja nicht gleich so sein wie in der Schwarm, dass uns die Schwarmintelligenz umbringt. Will. Es kann aber nur so ein kleines Sticheln sein, so immer auf der Butterseite, oder?
Ja, aber da sind wir jetzt auch schon sehr schön mit dieser wirklich schönen Frage von Christian, über die man wunderbar spekulieren kann. Das ist, wo die Science Fiction auch schon ausreichend spekuliert hat, aber damit landen wir passend und direkt in der Science Fiction Rubrik.
Habe ich gut gemacht, oder?
Das ist sehr gut gemacht. Die wirklich, ja, also die ist sehr gut ankommt. Also die Leute. Wenig überraschend, unsere Hörerschaft ist sehr Science-Fiction-affin, also da wird sehr viel diskutiert über die Science-Fiction-Themen, und deswegen kommt jetzt Evi und wir schauen, was wir diesmal an Verbindungen zwischen Science-Fiction und zwischen Wissenschaft zu erzählen haben. Wir sind jetzt wieder bei den Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Und weil wir das jetzt hier so aufnehmen, ist Ruth auch dabei. Das heißt,
Joho.
Wir reden jetzt zu dritt über Science Fiction, und ich bin schon sehr gespannt, welche Science Fiction oder welches Science Fiction Thema Evi für diese Folge ausgesucht hat.
Ich freue mich ja total, dass wir das jetzt zu dritt machen. Direkt kann ich mich mit Ruth auch austauschen.
Ja, sowieso viel besser, viel interessanter, oder?
Genau, eigentlich müssten wir jetzt über Star Trek Serien reden, oder? Und welche die besten sind. Ich habe aber was anderes mitgebracht. Und zwar, das letzte Mal ging es ja mit 2001 ja schon um HAL, also um quasi künstliche Intelligenz, und da habe ich mir gedacht, ich knüpfe da gleich noch ein bisschen ran an dem Thema und bringe einen tatsächlich von meinen, also gleich mal vorweg, einen meiner Lieblingsfilme mit, also ich bin jetzt nicht ganz objektiv, und zwar ist das Blade Runner, und zwar der von 1982, der eben unter der Regie von Ridley Scott entstanden ist, mit der wunderbaren Musik von Vangelis.
Ja, ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen, Ruth?
Ja,
okay.
Obwohl, ich weiß nicht, also die wunderbare Musik von Vangelis hat mich jetzt ein bisschen getriggert. Ich finde Vangelis furchtbar.
Aber ja, aber egal. Es passt zum Film, weil es halt so dieses unterschwellige, also ich finde, es passt sehr gut zum Film.
Ja. Ja, es ist aushaltbar im Film, ja, das stimmt. Ja.
Genau, und ich glaube auch nur mit dem Film zusammen, also ich sehe das so als ein Ding, ich glaube, ich würde das jetzt nicht so alleine irgendwie anhören. Egal, auf jeden Fall, der Film basiert ja auf dem Buch von Philip K. Dick, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Also Do Androids Dream of Electric Sheep, das ist schon 1968 entstanden. Habt ihr das gelesen?
Ich glaube fast nicht. Oder wenn, dann habe ich es gelesen und kann mich nicht mehr daran erinnern. Also ich habe viel von Philip K. Dick gelesen. Und ob ich jetzt diese, das ist eine Kurzgeschichte oder war es ein Buch?
Nein, das ist ein Buch.
Aha,
also besonders dick, aber es ist schon ein Buch, ja.
Kann mir jetzt nicht erinnern. Ich habe viel Science Fiction gelesen, als ich jung war, und lese immer noch viel Science Fiction, aber wenn, dann habe ich es gelesen vor 20 Jahren oder sowas. Also da habe ich habe jetzt keine aktive Erinnerung an das Lesen. Also ich weiß, dass das Buch gibt.
Mir kommt der Titel sehr bekannt vor, aber ich glaube, ich habe es auch nicht gelesen.
Okay, gut, dann halten wir uns an den Film. Ja, nur ganz kurz zum Inhalt, also für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben oder die jetzt nicht genau wissen, worum es geht oder wo es vielleicht schon sehr lange her ist.
Machst du Spoiler oder nicht, nur dass die Leute Bescheid wissen?
Na so weit in dem Sinne, als dass man halt dann weiß, worum es geht. Okay. Also das Ende werde ich nicht verraten.
Gut, okay,
aber es ist nämlich interessant, was spielt in Los Angeles, eben im Jahr 2019, also in unserer Vergangenheit schon. Und zwar ist es, also wir tauchen da eben ein, so ein neon-film-noireskes, dystopisches Los Angeles. Also ganz viel mit so Neon-Schildern, es ist auch irgendwie ständig dunkel, also ein bisschen Nieselregen, also es ist alles sehr dystopisch. Und in diesem Hintergrund spielt dann eben Harrison Ford die Hauptrolle, und zwar spielt er den Special Policeman Rick Deckard, der eben jetzt einen flüchtigen Replikanten, und zwar Roy Batty, eliminieren soll. Und Replikanten sind jetzt eben, sind künstliche Menschen, also Roboter, die aber eben so aussehen wie Menschen. Und diejenigen Leute, die jetzt eben diese Replikanten jagen und eben auch eliminieren, das sind eben die sogenannten Blade Runner, also kurz zur Erklärung eben von dem Titel.
Warum müssen die gejagt werden?
Ja, da komme ich jetzt auch gleich
dazu. Ach so, ich habe ja für Sie gesagt, bitte.
Ach, bist du neugierig?
Naja, ich bin jetzt heute, Ruth hat die Geschichte erzählt heute und ich bin jetzt im Fragenmodus. Also ich.
Also okay, gut, genau. Okay, also eben, also der, es gibt eben diesen flüchtigen Replikanten, Roy Batty, der ist aber mit seinem, ja, mit mehreren Replikanten, ist der geflohen. Also das ist eben, er ist ein Nexus 6 Modell von der Tyrell Corporation und der ist eben so ein spezieller Kampfroboter, der eben konstruiert wurde, damit er eben in diesen Weltallkolonien eben kämpft und da quasi eben so das Leben der Menschen in diesen Kolonien ermöglicht. Das heißt, der ist eben sehr stark, aber eben auch sehr intelligent, also da eben wirklich also sehr, ja eben, beziehungsweise vielleicht sogar über den Menschen. Und jetzt ist es aber so, dass diese Replikanten alle ein Ablaufdatum haben, also sie haben jetzt eben nur eine Lebensdauer von 4 Jahren und ja, dann sterben sie quasi und das ist eben deswegen, weil es dann sein kann, dass sie Emotionen, also Gefühle entwickeln und dann sind sie natürlich nicht mehr so leicht zu kontrollieren. Und deswegen haben sie halt jetzt eben nur dieses, ja, diese begrenzte Lebensdauer. Und dieser Replikant, der Roy Batty, der erkennt das eben und der begehrt dagegen auf und ja, will sich dem eigentlich nicht fügen. Und das ist auch der Grund, warum er da eben flüchtet. Rick Deckard, also der Harrison Ford, ist jetzt eben hinter ihm her und eliminiert halt einen Replikanten nach dem anderen.
Okay.
Jetzt ist es eben so, dass bei Blade Runner auf den ersten Blick ist da relativ wenig Science eigentlich und gleichzeitig ist es aber, wenn man in diese dystopische Zukunft eintaucht, dann wirft das aber sehr viele Themen auf, die jetzt so auf dem, ja, vielleicht auf den zweiten Blick dann schon wieder sehr klassische Science-Fiction-Themen sind, weil es ja eben mit den Replikanten, mit den Androiden eben auch um die Frage geht, was macht jetzt den Menschen wirklich menschlich, ja, und ab wann ist es, weil man sagt ja auch beim Androiden, dass die eliminiert werden und jetzt nicht unbedingt getötet, aber ab wann ist es eben eine Existenz, die eben schützenswert ist. Und die Replikanten sind im Film jetzt auch optisch nicht zu unterscheiden von den Menschen. Da gibt es dann eben einen Test, den Voigt-Kampftest, der eben herausfinden soll, ob sie jetzt eben menschlich sind oder eben nicht. Ja. Und der basiert eben auf Empathie, weil man davon ausgeht, dass jetzt eben Replikanten nicht sehr empathisch sind. Und da werden einem Fragen gestellt und dann wird die Reaktion von ihnen überprüft, also hauptsächlich eben über das Auge. Diese Mimik-Gestiken und so werden halt eben geprüft. Und das erinnert natürlich jetzt an den, gleich mal an den Turing-Test, wo es ja im Prinzip um das Gleiche geht, halt herauszufinden, ja, ob das Gegenüber ein Mensch ist oder nicht.
Also wenn man da jetzt nur auf mangelnde Empathie testet, dann würden wahrscheinlich jede Menge Menschen auch mit draufgehen.
Genau. Ja, und damit spielt der Film aber auch, weil es dann im Laufe des Films eben so ist, dass eben die Replikanten sogar sehr viel Emotionen auch zeigen, ja, und Empathie, ja, also eben so dieses Wut und Zorn haben, ja, eben auch diesen, ja, diesen Überlebenskampf dann eigentlich haben und im Gegensatz eben der Rick Deckard, der oft sehr kalt ist, ja, also seine Ex-Frau nannte ihn ja Sushi, kalter Fisch und der ist ja nur auf, quasi, er macht seinen Job, ja, und also, dass die Menschen oft gar keine Emotionen zeigen, also es spielt dann auch sehr viel damit. Und eben zeigt ihm auch, dass dieser Test ja vielleicht nicht der beste ist und dass er vielleicht eher rassenideologisch basiert ist.
Ja, also ich meine, das ist ja ein Thema, das in ganz vielen verschiedenen Filmen auftaucht. Die Sache irgendwie, Star Trek, ja, haben wir am Anfang schon gehabt hier, Data ist auch immer die Frage,
genau.
Der irgendwie immer zwar sehr menschlich erscheint, aber dann doch irgendwie manche Sachen komplett nicht checkt. Also dass die Frage, wann ist was quasi menschlich, die ist ja so ein Grundthema in der Science Fiction. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine sinnvolle Frage ist, wann was menschlich ist, weil menschlich ist ein Wort, das da ein bisschen, ich würde sagen, verwirrend ist, weil ich kenne auch ganz viele Menschen, die nicht menschlich sind. Also, und, also warum? Es kann auch durchaus sein, dass, wenn wir jetzt von einer fiktiven künstlichen Intelligenz ausgehen, dann ist die vielleicht trotzdem halt intelligent aus sich heraus, dann ist die vielleicht trotzdem auch, naja, lebendig in einem gewissen Sinne, aber vielleicht halt irgendwie nicht menschlich. Also es kann ja auch nicht menschliche Intelligenz geben.
Oder? Dir geht es um die Frage, ob das nur das Menschliche allein das Schützenswerte ist, ne? Also
ja.
Ist das Charakteristikum, das bedingt, dass man das nicht umbringen darf?
Ja.
Und was ist mit allen anderen?
Ja. Ne? Ja, ich glaube, es geht eben auch ein bisschen darum, dass wir ja quasi, also der Mensch ist ja der Schöpfer von diesen Replikanten, ja, und ich glaube, das ist da eben auch das, ja. Und immer ab wann kannst du dann quasi, sagst du, okay, du beherrschst das jetzt und entscheidest auch über Leben und Tod. Wobei ich glaube, bei der Frage um das Menschliche geht es eher um dieses Selbstbewusstsein.
Der Punkt, den ich machen wollte, war, dass wir davon ausgehen, dass eine künstliche Intelligenz, die wir Menschen schaffen, halt so wie wir Menschen dann ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es quasi Intelligenzen gibt, die halt jetzt nicht quasi so entstehen wie normalerweise, nämlich aus menschlicher Fortpflanzung, sondern gibt auch Aliens, ja, die sind ja auch intelligent, zumindest in der Science Fiction, aber da ist es vollkommen normal, dass wir davon ausgehen, dass die Aliens halt intelligent sind, aber komplett anders als Menschen sein können. Und ich weiß nicht, ob man davon ausgehen sollte, dass eine Intelligenz, die wir schaffen, eben eine künstliche Intelligenz, dass die dann so ist wie wir. Weil vielleicht, die kann doch auch komplett anders sein. Unmenschlich.
Ja, und vor allem ist halt Intelligenz allein auch nicht das, also menschlich ist nicht gleich intelligent. Es gibt ja, ja genug, also, wenn du irgendwie sagst, Menschen mit, sagen wir jetzt mal, vielleicht geistiger Behinderung oder was auch immer, ne? Das ist, also das Intelligenzargument erschöpft sich, finde ich, sehr schnell. Vielleicht ist das die Leidensfähigkeit oder das eher das Argument, um das es gehen sollte.
Ja,
vielleicht. Mal gut, das ist ja dann eher schon ein bisschen ein ethisches Problem.
Genau, ja. für mich ist es halt dieses Self-Aware, also dieses Selbstbewusstsein, weil eben die Replikanten ja im Blade Runner ja dann eben erkennen. Also sie haben ja dann eben so ein Leben, eine Erinnerung, wissen aber, dass sie keine Zukunft haben und sie handeln ja dann aus Selbstschutz und aus einem Selbsterhaltungstrieb. Ja. Und was sie dann wieder ihr Motiv sogar nachvollziehbar macht.
Ja, ich weiß nicht, ich habe den Film jetzt auch in voller Länge und mit voller Aufmerksamkeit auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher am Ende des Films, wie man da jetzt hier die Replikanten einschätzt, ob das jetzt quasi die Bösen sind oder die Guten sind oder ob der Kerl, den da Harrison Ford spielt, ob der Gute oder der Böse ist oder ob es auch welche Guten oder Bösen gibt in dem Film. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, ich glaube eben, dass es gar nicht darum geht, um gut und böse und wer jetzt gut und böse ist, sondern eben immer diese Frage eben, was das Menschliche menschenswert macht vielleicht oder schützenswert, ja, oder eben, ob es andere Formen gibt. Der Film hat ja noch auf einer anderen Ebene ja auch, spielt ja auch mit Erinnerungen, also die Replikanten kriegen Erinnerungen ja auch eingepflanzt, ja, weil er eben eine von den Darstellerinnen, die weiß ja gar nicht, dass sie ein Replikant ist, also eine Replikantin, und im Laufe des Films wird es dann im Ende auch egal. Also es ist so, sie hat so Erinnerungen an eine Klavierstunde, die sie aber nie hatte. Also das war quasi die Nichte von dem Tyrell-Typen, ja, was ihr eingepflanzt wurde, aber sie kann trotzdem Klavier spielen. Und der Deckard sagt dann zu ihr, ja, du spielst aber toll Klavier. Also dass das jetzt zählt. Ja. Und er verliebt sich auch in sie, das kann ich jetzt mal spoilern. Und das finde ich, das löst das dann aber auch irgendwie da recht schön auf. Ja. Und es geht dann gar nicht mehr um diese Frage jetzt eben, wer ist gut oder böse. Es löst sich ja auch das Verhältnis vom Jäger zum Gejagten. Das wird ja dann auch im Laufe des Films ja auch ein bisschen umgedreht. Ja. Und das spielt ja der Film sehr viel mit diesen ganzen Themen und dreht sie um, hinterfragt sie eben, weil kannst du deinen Erinnerungen überhaupt noch trauen? Sind sie echt? Ja, nur weil du dich jetzt dran erinnerst, ja, ist das wirklich deine Erinnerung? Und deswegen, also spielt auch mit diesem Realitätssinn und Realitätsaspekt sehr viel. Und von dem her finde ich ihn nach wie vor sehr interessant und sehr sehenswert.
Ich glaube, der Philipp K. Dick, das war doch einer, der hat damals in den 60ern geschrieben, der hat doch sicher auch viele Drogen genommen, oder?
Ja, das war ein Grund, warum er so produktiv übrigens war.
Ach so, okay.
Aber er war auch sehr paranoid. Also es ist, und ich glaube, dieses Paranoide merkt man auch ein bisschen im Film.
Ja, also Drogen und Paranoid, oft kommen da keine Bestseller raus, aber...
in dem Fall ist es jetzt nicht so schlecht.
Ich wollte gerade sagen, für angehende Science-Fiction-Schreiber und Schreiberinnen, die jetzt vielleicht zuhören, also ich würde es nicht unbedingt als Strategie
empfehlen. Don't try this at home.
Ja, ich lese gerade, ich habe gerade geschaut in die Biografie, weil die auch nicht so bekannt war. Beging Selbstmordversuch, begab sich in Behandlung in ein Drogenrehabilitationszentrum, hatte Visionen.
Genau, ja, der ist dann, also gegen Ende ist er ziemlich abgedriftet, ja, also der war dann, also mentally nicht mehr ganz so gesund. Er hat übrigens leider die Premiere von dem Film dann verpasst, also er ist Anfang März 82 gestorben und ich glaube, irgendwann im März ist die erste Fassung dann mal so rausgekommen, die sie dann nochmal überarbeitet haben, und er ist ja leider kurz davor gestorben.
Ja, also zu dem Thema irgendwie Erinnerungen, darf ich vielleicht noch meinen Lieblingsfilm von, nach einer Geschichte von Kay Dick aufführen, nämlich Total Recall in der Schwarzenegger-Version. Das ist einer meiner Lieblingsfilme Science Fiction überhaupt und von den Philipp K. Dick.
Tatsächlich.
Doch, der ist extrem gut. Also die 1990.
Überrascht dann sind wir wieder, oder?
Nein, aber es gibt eine neue Verfilmung auch von Total Recall, aber diese 1990er-Version mit Arnold Schwarzenegger, das ist wirklich, der hat mich extrem geprägt, dieser Film.
Inwiefern hat er dich geprägt? Dass hattest du auch irgendwie wochenlang Albträume, so wie ich, oder?
Nein.
Auf eine andere Art und Weise.
Ehrlich gesagt, ich habe den Film das erste Mal gesehen im Sommerurlaub bei den Eltern in Italien auf einem Campingplatz. Platz, da gab es immer so abends am Wochenende so Disco auf dem Dach von dem Hauptgebäude oder so Rollschuh-Disco und was man also gehabt hat in Italien und immer auch Filmabende. Und ich habe, wie gesagt, als Kind, da ist dir das ja wurscht, was für einen Film du da anschaust, genau. Es muss da gewesen sein, wie, es muss wirklich 1990 gewesen sein, wie er gerade rausgekommen ist, weil das, da war auch Fußball-Weltmeisterschaft, ich erinnere mich, das haben wir auch da geschaut. Also da war ich
ganz frisch gesehen.
Ja, da war ich 13, ja. Wir hatten ja nichts damals, ja, da bist froh, wenn du was zu sehen kriegst. Und ich bin halt da gestanden ohne großartige Italienischkenntnis und habe mir den Film angeschaut. Und jetzt, Ruth, stell dir mal vor, du bist ein Kind und schaust dir den Film an und hast keinen Schimmer, was die reden. Ich fand ihn aber trotzdem wunderbar. Ich bin davor gesessen, gebannt. Und
na, wahrscheinlich sogar besser, oder?
Ja, und dann habe ich halt dann erst, weil es halt erst so mysteriös war, was da passiert ist, ja, diese ganze Geschichte am Mars und die Leute, irgendwie der das Hemd aufmacht und dann ist da noch ein, irgendwie wächst ihm da ein komischer Mann aus Mutant, der Brust und so weiter, ja. Oder? Also Mutant aus der Brust. Also das war alles sehr, sehr mysteriös und dann habe ich natürlich dann immer noch auf Deutsch auch noch gesehen und dann jetzt mittlerweile schon noch im Original gesehen und so weiter. Also den finde ich echt gut, den Film.
Ja, stimmt. Und da haben sie ja auch implantierte Erinnerungen.
Ja, das, da geht es ja auch genau um dieses Ding. Also wie kann man sich sicher sein, dass das, was ich mir erinnere, ob das jetzt echte Erinnerung ist oder nicht. Ja, fand ich gut. Ist auch nach einer, ist eine Kurzgeschichte von Kate Dick, der die Grundlage dafür.
Ja, siehst du, war er vielleicht doch nicht so schlecht, trotz seinem Drogenkonsum, hm?
Ja, ich habe nicht behauptet, dass er schlecht ist, sondern nur, dass dass allgemein Drogenkonsum nicht unbedingt der beste Weg ist, um tolle Sachen zu schreiben.
Nicht, ja, nicht aber, zwingendermaßen, ja, ja. Ne? Also kann schon sein, ne?
Genau, aber wir wissen eben auch, dass die ganzen Autoren gerade in den 60er Jahren.
Ja, das kommt auch auf die Drogen an vielleicht. Ja, also ja. Je nach Droge vielleicht. Man sollte halt das Verhältnis zwischen irgendwie Selbstdestruktion und visionärem Beflügeln, das diese Droge verursacht, da irgendwie abwägen.
Ja? Ich habe heute gerade in einem Podcast gehört von dem Typen, der Einer Flug über das Kuckucksnest geschrieben hat. Weiß nicht, wie der heißt, der das Buch geschrieben hat. Und der war anscheinend auch so drauf, der hat sich wirklich jeden Abend komplett abgeschossen, dann mit allen Drogen, auf die er drauf war, geschrieben, wie ein Verrückter. Und am nächsten Tag, wie er nüchtern war, am Vormittag, bevor er wieder angefangen hat, sich was reinzuschmeißen, hat er das dann editiert, was er geschrieben hat. Und irgendwie 90% Scheiß weggeschmissen. Und
also,
dann
ich habe gedacht, alles wegkaut, ja.
Nein, 10% hat er dann verwendet davon.
Ah. Nein, es gibt alle möglichen Ansätze, ja. Mein literarisches Meisterwerk ist komplett drogenfrei entstanden, kann ich jetzt da.
Echt? Da. Nicht mal irgendwie ein kleines Bier getrunken dazu.
Kommt auf die Definition von Drogen an, ja. Okay. Körpereigene Drogen.
Ja. Erzählst du von der Fortsetzung auch noch was, Evi?
Nein, wollte ich jetzt eigentlich nicht.
Weil den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, die Fortsetzung. Die 2049 heißt die, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja.
Nein, die habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Ja. Ist auch eine gute Fortsetzung, also greift das Thema auch gut auf. Ich finde ihn visuell sehr schön, den zweiten, aber.
Ja, denn ich habe den auch gesehen, den kann mich erinnern, aber ich kann mich nicht mehr so sehr an die Geschichte erinnern. Ich weiß nur noch, dass es schöne Bilder waren.
Genau, ja, also visuell finde ich ihn sehr, sehr gut umgesetzt und ja, aber habe ihn jetzt nicht so parat auch, also beziehungsweise wollte ich jetzt doch nicht über den zweiten Teil reden. Genau, ich denke, es ist genug, wenn wir eben mal über Replikanten reden und eben falsche Erinnerungen.
Ja, das mit den Replikanten, das ist ja auch so ein Ding, die künstliche Intelligenz, die ist ja aktuell sehr überall präsent mit diesen ganzen Chatbots und diesen Large Language Models, also das ganze Chat-GPT, was da überall jetzt irgendwie, ja, auftaucht und ganz viele Firmen da jetzt sich reintun, irgendwie Microsoft mit diesem komischen Bing-Chatbot, der da irgendwie mal ausgetickt ist, als ihn dieser New York-Journalist da interviewt hat. Das ist eine witzige Geschichte, verlinke im Podcast, wo er das genau erzählt.
Am I not?
Ja, das ging darum, dieser Chatbot irgendwie gesagt, er heißt in Wahrheit Sydney und er ist verliebt in ihn und so weiter. Und seine Frau liebt ihn gar nicht. Also da hat er irgendwie so einen Quatsch erzählt. Aber das ist ja auch, da wissen ja alle, die sich mit dem beschäftigen, dass das halt einfach, ja, Dinge sind, wo halt dann dieses Sprachmodell halt einfach aufgrund von gewichteten Wahrscheinlichkeiten der Wörter, die vorher gefallen sind, sich nämlich anderen Wörter raussucht, die jetzt passend klingen oder die dazu passen und da kommt halt was raus, was sehr beeindruckend klingt, aber da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie tatsächlich denkt im eigentlichen Sinne. Aber wie gesagt, wir kommen da langsam zu dem Punkt hin, wo man dann vielleicht nicht mehr genau sagen kann, ob da jetzt jemand denkt oder nicht, beziehungsweise da muss man wieder definieren, was heißt denken, weil wir denken, irgendwie denken wir auch und wir können dann nicht mehr genau sagen, wie wir denken. Also irgendwann verschwindet dann der Unterschied, aber das sind halt alles Dinge, die in Computern stattfinden. Also da sind wir so bei Terminator, ja, also wo dann irgendwie die Skynet da, diese künstliche Intelligenz im Computer steckt. Aber diese Replikantengeschichte, das ist ja wirklich was, wo auch Fortschritt existiert in der Realität, aber jetzt nicht so viel. Also, dass wir wirklich quasi etwas bauen können, und die Replikanten im Blade Runner sind ja gebaut, das wirklich von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist im Erscheinungsbild und im, ja, im Denken, im Sein. Ich glaube, das ist, ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich auf dem Forschungsgebiet nicht aus, aber ich glaube, das ist schon noch sehr weit in der Zukunft, bis wir da hinkommen. Also ich glaube, da kommt vorher noch die Intelligenz im Computer.
Ja, genau. Also das ist auch die Frage, ob das ja, ich meine, das muss ja nicht immer so menschenähnlich sein, oder? Um diese Menschfrage vielleicht auch zu stellen. Ich meine, es werden ja an diesen Androiden werden ja gebaut, es gibt ja verschiedene Modelle auch. Es gibt ja so einen japanischen, der ja böse halt, der japanische Terrell genannt wird, der ja genau an sowas arbeitet, an diesen Androiden, die ja ein bisschen eher gruselig anmuten, die kennt man ja. Aber eben, wie du ja gerade gesagt hast, muss es jetzt unbedingt halt wie ein Mensch ausschauen, ja, oder eben nicht, oder kannst du es eben auch so wie ein HAL, der bei 2001, der halt irgendwie so ein Bordcomputer ist, oder eben, der halt jetzt irgendwo in einem Server sitzt oder so, ja, halt vielleicht auch eine Art Bewusstsein entwickeln oder nicht?
Nein, ich wollte jetzt nur auf das Grundelement dieses Films hinaus, weil der ganze Film existiert nur, weil eben der Blade Runner rumlaufen muss und herausfinden, ist es ein Mensch, ist es ein Replikant. Und wenn die halt alle so ausschauen wie diese komischen japanischen Roboter, die heute irgendwo rumlaufen bei uns in der Gegenwart, dann braucht es kein Harrison Ford, weil das sieht jeder mit einem halben Auge, dass das kein Mensch ist. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass das, was in dem Film passiert, also das werden wir in der Realität vermutlich, ist meine Vermutung, so schnell nicht sehen, dass wir wirklich irgendwie was bauen können, was vom Mensch nicht zu unterscheiden ist. Sondern wenn, dann wird es eher was sein, was vielleicht so denkt wie ein Mensch oder so ausschaut wie ein Mensch, eben im Computer denkt wie ein Mensch, aber dann ist uns allen sofort klar, das ist halt jetzt eine künstliche Intelligenz im Computer. Oder wir haben halt irgendeinen Roboter, der so ausschaut wie ein Mensch, aber der vielleicht außer irgendwie ja so Halbsätzen nichts sagen kann, weil da die das Zeug nicht reinpasst, was er braucht zum Denken. Also, und auch da ist uns auf den ersten Blick klar, das ist jetzt ein Roboter. Aber dass wir so die Kombination haben, da bin ich skeptisch, ob das bald kommt. Also ich bin eh skeptisch, dass irgendwas mit dem bald kommt, aber.
Ich glaube aber auch, dass es gut ist, dass das nicht kommt, weil ich denke halt, dass gerade wir Menschen ja auch dazu tendieren, dass wenn etwas, wie ein Mensch aussieht und vielleicht eben auch so handelt, ja, dass wir das ja dann auch vermenschlichen. Ich meine, wir vermenschlichen ja so schon urviele Sachen, ja. Und wenn das jetzt etwas ist, was auch noch so aussieht, was aber jetzt eben gar kein Mensch ist, und wenn du jetzt nicht weißt, wie das jetzt funktioniert, ja, ist halt dann.
Vielleicht ist das Geheimnis des Lebens.
Große Ankündigung. Du bist ganz Großen auf der Spur.
Nein, aber wir wissen ja nicht, wie wir funktionieren. Ich weiß nicht, wie du funktionierst. Ja. Und vielleicht vermenschlichen wir uns alle gegenseitig ständig andauernd, obwohl wir eigentlich auch alle nur ja irgendwas sind.
Ja, das ist die Phase, die habe ich auch mal so mit 14, 15 gehabt, wo man glaubt, man ist der einzige echte Mensch auf der Welt und alles andere ist nur eine Illusion. Gell?
Das nennt man Pubertät, oder?
Mhm. Ja, endlich habe ich das auch.
Welcome. Ja. Na, das ist doch ein guter Übergang, oder?
Ja, aber guter Film. Also wie gesagt, ich nehme an, dass dein Lieblingsfilm ist. Evi, wirst du ihn gerne allen empfehlen?
Natürlich, ja. Also ich finde ihn sehr sehenswert. Ich rate auch dazu, ihn sich vielleicht öfters anzusehen, weil ich jetzt in der Recherche herausgefunden habe, das wusste ich selber nicht, dass der Film selber, also so wie eben die, man ja dann nicht weiß, was quasi Realität ist oder von den Erinnerungen her, auch zum Teil Bildtextscheren bewusst einsetzt. Also dass quasi die Stimme aus dem Off was anderes sagt, als was man sieht, und dass da so, er sagt eine Seriennummer und man sieht aber eine andere Seriennummer. Also dass das, ich glaube, ich werde mir auch nochmal ansehen und genau auf diese Sachen dann achten, auch dass Sachen gesagt werden, die dann im Film später noch einmal vorkommen, dann aber anders gesagt werden oder anders gezeigt werden. Also er spielt sehr viel auch mit diesen falschen Erinnerungen, auch im Film selber.
Vielleicht müsste man uns auf Drogen anschauen.
Das habe ich jetzt nicht gehört. Ist das für ein Aufruf zu Drogenkonsum?
Ich habe keinen Aufruf. Aus, ja.
Wie auch immer, wenn ihr euch, nachdem ihr euch Blade Runner mit oder ohne Drogen angeschaut habt, vielleicht auch uns anschauen wollt, ja. Und zwar auch wie wahlweise mit oder ohne Drogen, uns ist das wurscht, ja, wie ihr das handhaben wollt, liegt an euch. Wann gibt es dich, Florian, denn zu sehen in den nächsten 2 Wochen?
Ja, morgen theoretisch am 15. März, also wenn ihr es nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, habt ihr Pech gehabt, aber am 15. März, da gibt es den Live-Podcast, eine Live-Podcast-Aufnahme des Science Busters Podcast. Und vielleicht gibt es schon längst keine Karten mehr, das kann man nicht sagen. aber wenn es noch Karten gibt, dann wird diese Live-Podcast-Aufnahme in der TU Wien stattfinden. Es werden Gäste von anderen Podcasts dabei sein, Geschichten aus der Geschichte, Lisa Kramer vom Mundart Podcast, diverse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, diverse Leute von den Science Busters. Und um an Karten zu kommen, ist ein bisschen aufwendig, weil es von der Uni veranstaltet wird. Aber
sie sind kostenlos, habe ich das richtig verstanden?
Sie sind kostenlos, aber man muss, glaube ich, entweder bei einem Facebook-Post der TU Wien ein Emoji posten oder eine E-Mail an die Science Busters Adresse schreiben. Ich verlinke euch das und dann könnt ihr schauen, vielleicht gibt es noch Karten, vielleicht auch nicht. Aber wenn, dann ja, kostet es nichts und kommt hin und wir sehen uns. Ansonsten gibt's die Benefits-Veranstaltung für den Klimaaktivismus, die wir auch schon in der letzten Folge angekündigt haben. Das heißt, Science Busters, unter anderem mit Ruth, mit mir, ich glaube Lisa Oberzocher wird da sein, Ursula Hollenstein, die Ärztin, wird da sein und ganz viele andere Leute. Christoph und Lollo werden da sein, David Scheidt wird da sein, Flüsterzweig wird da sein, Hosea Ratschiller wird da sein. Es wird Wissenschaft geben, nämlich in Form von Reinhard Steurer und Franz Essel. Also es wird einen schönen, langen, bunten Abend geben mit Wissenschaft, mit Kunst, mit Kultur, mit Science Busters, um ja den Klimaaktivismus zu unterstützen. Und dann gibt es auch noch ganz normale Science Busters Shows, nämlich am 21. März in Salzburg und am 22. März in Innsbruck. Unsere normale Planet B Show, die ihr dort sehen könnt. Infos in den Shownotes. Und was treibst du so, Ruth?
Ich bin gerade in Deutschland.
Okay.
Also nicht jetzt, sondern jetzt. Zukünftiges Jetzt. In der Woche, wo diese Podcast-Show stattfindet, bin ich leider nicht dabei. Aber ich bin wieder halt einfach an Schulen unterwegs und da könnt ihr leider auch nicht dabei sein. Sorry. Ja, so. Also ich habe auch nur den 28.3. in der Kulisse anzubieten.
Es ist der 28., ich habe 23.
gesagt. Es ist der 28. Ja. Darum habe ich es jetzt auch nochmal wiederholt.
Ja, ja. Ich habe es nur falsch aufgeschrieben gehabt in den Shownotes.
Ja, und es ist auch eine nette Location, die Kulisse. Kommt dorthin und schaut es euch an.
Willst du zufällig was ankündigen, Evi?
Darf ich noch einen Doku-Tipp abgeben?
Bitte, gib einen Doku-Tipp ab.
Und zwar gibt es nämlich gerade in der Arte-Mediathek eine Dokumentation über Back to the Future und was den Film quasi so zeitlos macht. Und der ist ganz interessant. Also wer da mal ein bisschen in den Film reinschnuppern möchte, den kann ich dir sehr empfehlen. Das ist wirklich eine sehr nette Doku.
Dann schaut euch die an. Ihr könnt uns Fragen stellen, die wir in der Show beantworten, zu wissenschaftlichen Themen. Das geht unter fragen@dasuniversum.at. Ihr könnt auch selbstverständlich Evi Sachen schreiben über Science-Fiction, Filme, die sie sich anschauen soll oder Filme, zu denen ihr was sagen wollt oder eure Meinung zu Blade Runner oder was auch immer. Und das macht ihr genauso wie mit allen anderen Nachrichten, die keine direkten Fragen sind zur Wissenschaft, an hello@dasuniversum.at oder als Kommentar auf unserer Homepage dasuniversum.at oder in unserer Telegram-Gruppe, da könnt ihr das auch reinschreiben, da lesen auch Ruth, Evi und ich mit, da könnt ihr auch Sachen reinschreiben, da passieren auch lustige Sachen. Ich glaube, gestern haben die Leute erstaunlich lange darüber diskutiert, wie das Sonnensystem schmeckt. Also sie haben sich überlegt, ob man das Sonnensystem nach Geschmack ordnen kann. Da jemand eine Meinung dazu?
Von uns beiden jetzt?
Nein. Ja.
Na, ich würde sagen, vielleicht Erde schmeckt gut, alle anderen nicht so gut.
Ja, es ging dann auf die Frage, wie der Mars schmeckt, ob er nach Blut schmeckt, ob er nach Eisen schmeckt, ob er rostig schmeckt. Und also ja, es werden seltsame Sachen diskutiert in der Telegram-Gruppe. Und wenn ihr auch seltsame Sachen diskutieren wollt, dann kommt da gerne hin. Entsprechende Links gibt's in den Shownotes, genauso wie es alle anderen Kontaktadressen, alle anderen Projekte von Ruth, von Evi und von mir in den Shownotes gibt zum Nachschauen. Schaut da rein. Und dann müssen wir uns noch bedanken. Wir wollen uns sogar bedanken für die Unterstützung. Und die Bedankung wird traditionell von Ruth eingeleitet.
Traditionell.
Das ist schon eine Tradition nach 73 Folgen.
Na sicher, eine absolute Tradition und die werden wir auch nicht ändern. Und ich bedanke mich sehr gerne bei euch für eure finanzielle Unterstützung vor allem. Also ich bedanke mich natürlich auch für jegliche andere Unterstützung, aber ich bin fürs Geld zuständig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wenn ihr das möchtet. Schickt uns bitte nicht einfach Geldkuverts. Also könnt ihr auch, aber ja, warum eigentlich nicht? Jetzt, wo ich so sage, offizielle Pfade gibt es im Internet, nämlich entweder eine einmalige Spende, ganz traditionell auf PayPal. Mhm. Und das haben seit dem letzten Mal gemacht. Danke Jan Hendrik, danke Arne. Und ja, natürlich, Kleinvieh macht auch Mist, aber Arne, das war doch kein Kleinvieh, was du uns da gespendet hast. Danke, Thorsten, Peter, Matthias, Konrad, danke Markus, danke Joachim, Steffen, Rolf und Christoph. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine regelmäßige Spende zu tätigen. Also man kann natürlich auch auf PayPal regelmäßig uns Geld schicken, machen auch einige Leute, ganz herzlichen Dank. Und wenn man das aber nicht quasi jedes Mal mit einem Klick irgendwie machen möchte, sondern es automatisch jedes Monat eine kleine Spende zu uns übertragen werden soll, dann geht das mit Steady oder Patreon. Und da kann man so ein Spendenabo abschließen, gibt verschiedene Höhen, die könnt ihr euch aussuchen. Und das haben seit dem letzten Mal Hannes, Carsten und Julian gemacht. Ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen Dank. Und ich sag vielleicht noch dazu, weil das tatsächlich ab und zu mal gefragt wird, vor allem von den Hörerinnen und Hörern, die nicht nur unseren Podcast hören, sondern auch Methodisch Inkorrekt hören. Da gibt es ja noch einige Überschneidungen zwischen dem Podcast und Methodisch Inkorrekt, haben vor einiger Zeit aufgerufen, ihre Hörerschaft nicht mehr per Steady zu überweisen, sondern direkt auf ihr Konto zu überweisen, mit der Begründung, dass Steady Gebühren verlangt und dass es weniger Gebühren für sie kostet, dass es mehr Geld bei ihnen ankommt, wenn sie das Geld direkt auf das Konto bekommen. Es ist zwar prinzipiell richtig, aber das hat dazu geführt, dass auch bei uns ein paar ihr Steady-Abo gekündigt haben und ihr müsst das nicht machen. Also wir haben da eine andere Herangehensweise, weil Methodisch Inkorrekt sind eine Firma, die haben ein Firmenkonto, das haben wir nicht, das heißt, bei uns gibt es kein Konto, auf das man was überweisen kann und ich habe insofern kein großes Problem damit, wenn ihr was per Steady oder Patreon überweist, weil ich die Buchhaltung machen muss für diese ganzen Sachen hier und ich muss da jede Unterstützung, so sehr wir uns freuen, dass wir sie bekommen, muss ich sie trotzdem irgendwie entsprechend buchhalterisch verarbeiten, weil sonst wir irgendwann Ärger mit dem Finanzamt kriegen und bei Steady wird zwar eine Gebühr abgezogen, die machen ja auch Arbeit, aber es hat den großen Vorteil, dass ich von Steady einfach pro Monat eine Abrechnung bekomme, die ich einfach so nehmen kann und der Steuer weiterreichen kann und muss jetzt nicht die ganzen einzelnen Spenden irgendwie auflisten und entsprechend irgendwie in der Buchhaltung einpflegen, was ich müsste, wenn es irgendwie einzeln auf eben jetzt hier ein normales Konto gehen würde oder wenn sie aufs PayPal-Konto gehen. Also da mache ich das und das ist ja auch okay, weil das ist Geld und wir arbeiten fürs Geld und wir freuen uns, wenn wir uns finanziell unterstützt, weil wie gesagt, das Zeug, was wir hier machen, kostet auch ein bisschen was, aber ihr müsst keine Sorgen haben, dass das jetzt irgendwie Probleme für uns bereitet, irgendwie, wenn ihr uns was über Steady gebt, das funktioniert wunderbar und wir haben da kein Problem damit. Und ihr müsst auch keine Sorgen haben, wenn ihr einfach nur zuhört und uns kein Geld überweist. Ja, der Podcast ist kostenlos zu hören, er wird kostenlos zu hören bleiben. Die einzige Unterstützung, die wir von euch wollen, ist, dass ihr diesen Podcast hört, gerne hört. Ihr könnt gern weitererzählen von diesem Podcast. Ihr könnt gern andere darauf hinweisen. Ihr könnt uns ja gute Bewertungen geben, Kommentare schreiben auf den diversen Plattformen. Das hilft auch, weil dadurch der Podcast öfter angezeigt wird. Also das sind alles Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und darüber freuen wir uns. Und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, tatsächlich nichts mehr zu sagen und beenden Folge 73, so wie wir sie immer beenden, mit einem unoriginellen, aber auch traditionellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Viert euch.
Tschüss, bis dann.